1-0-0.
Binakiwita.
What are you doing, Dave?
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Spezial. Heute wollen wir über Distributed Computing reden. Und dazu ist bei uns Torbjörn Klatt. Er ist stellvertretender Vorsitzender vom Rechenkraft e.V. Hallo Torbjörn.
Hallo.
Und Felix ist dabei.
Moin.
Und ich bin natürlich auch als Moderator wieder zugegen. Ich bin Ingo. Und ihr habt es gemerkt, Binärgewitter Spezial haben wir jetzt mal so diese Sendereihe genannt. Wir mussten das ja irgendwie vom Talk so ein bisschen abgrenzen. Und nachdem wir uns ja umformiert hatten, haben wir jetzt also einmal Binärgewitter Spezial, wo wir uns einem Thema tief widmen und nur über dieses eine Thema reden und natürlich unsere wöchentliche Talk-Sendung. Und wahrscheinlich, wenn ihr das hört, wird es auch schon die Möglichkeit geben, beide extra zu abonnieren. Da ist der Flydi gerade dran, das zu coden.
Genau, der soll das machen.
Dann könnt ihr euch das aussuchen, wenn ihr sagt, nee, diese Blödjane, die da jede Woche einfach nur
Müll reden,
nur Müll von sich absondern, interessiert mich mal rein gar nicht, aber so richtig Nerdzeug schon, dann könnt ihr euch das jetzt auswählen auf unserer Webseite. Gut, heute soll es also über Distributed Computing gehen dazu erstmal sollten wir erstmal klären, was ist das überhaupt? Was ist denn dieses verteilte Rechnen?
Ja, das ist, wenn man einen normalen Rechner anhat und irgendwie ein bisschen im Internet surft und vielleicht mal einen Brief schreibt.
Briefe schreiben?
Ja, so in Word oder Open Office halt so oder E-Mails schreiben.
Achso, okay.
Entschuldigung.
Jetzt, ja. Ich habe gedacht, mit Stift auf
ja,
auf
nee,
Zettel.
So oldschool dann nicht.
Doch nee. Nicht.
Nee. Ich meine, dann langweilt sich der Rechner im Prinzip, ja.
Noch mehr als sowieso, als wenn du es wenigstens in Word oder Excel machst, ja.
Ja, genau.
Genau.
Und ich meine, das ist ja eigentlich brachliegende Rechenzeit und brachliegende Ressourcen. Der zusätzliche Stromverbrauch bei Volllast ist ja dann auch nicht viel höher. Bei heutigen Prozessoren dann schon mehr als noch vor 4-5 Jahren. Warum nicht diese Rechenleistungen, diese Ressourcen nutzen, um was Sinnvolles zu machen, der Wissenschaft zu helfen, Medikamente neu zu finden,
Außerirdische zu
suchen, Oder einfach nur mal ein paar Primzahlen zu finden, beziehungsweise Primfaktoren zu finden. Ja, und dieses Distributed Computing erlaubt es halt jedem Otto-Normalbürger mit seinem Aldi-PC da teilzunehmen und an wissenschaftlichen Errungenschaften wirklich teilzunehmen und nicht nur nachher irgendwie Konsument von Krebsmedikamenten zu sein.
Das heißt, also jeder, der einen Computer zu Hause hat, kann einfach mitmachen, indem er sich irgendwas runterlädt, was dann verteilt wird. Jeder trägt so seine ganz kleine Sache dazu bei und das ergibt dann so ein ganz großes Ganzes.
Genau. Und für die Wissenschaftler ist es natürlich deutlich günstiger. Die brauchen sich dann vielleicht nur so einen zentralen Server hinstellen. Kostet vielleicht 100 Euro im Monat. Anstatt sich dann die ganze Rechenleistung an einem Supercomputer zu kaufen oder zu mieten, wo eine Stunde mehrere hunderttausend Euro kostet.
Hm. Trotzdem müssen wir natürlich immer noch genug Leute finden, die bereit sind, da zu
rechnen. Ja, klar,
klar. Obwohl man ja mittlerweile auch ziemlich, ich meine, wenn ich so einen Poolraum habe, kann ich die ja auch selber zusammenschließen zu einem kleinen Cluster. Jetzt Cluster gibt's, es gibt irgendwie Grid Computing, es gibt verteiltes Rechnen, Distributed Computing. Das sollten wir vielleicht nochmal alles so ein bisschen auseinanderklamüsern, was jetzt was ist, oder ist es vielleicht alles dasselbe und hat bloß 5 verschiedene Worte?
Teilweise ist es dasselbe, teilweise nicht. Es kommt ganz auf die Anwendung an, was man da reinpackt, was man wirklich rechnet. Auf dem Supercomputer werden halt hauptsächlich die Sachen gerechnet, die, wo die einzelnen Prozesse, wo die einzelnen Arbeitsteile der einzelnen Prozessoren stark miteinander kommunizieren müssen, über ein schnelles Netzwerk oder so. Das funktioniert jetzt, wenn jeder bei sich daheim was stehen hat, eher nicht so. So über DSL mit einem anderen Rechner direkt mit einem Prozess auf einem anderen Rechner zu kommunizieren.
Macht nicht so Sinn, nee.
Nee, und
macht nicht so Spaß, ja.
Ja, und da müssen sie ja auch immer zum gleichen Zeit an sein. Und das heißt, bei Distributed Computing ist es halt so, dass du eigentlich nur Arbeitseinheiten, die wirklich in sich geschlossen sind und irgendwie 3 Stunden rechnen und dann fertig sind und das Ergebnis dann an den Server zurückschicken und dann eine neue Einheit kriegen und der Server danach irgendwie das Gesamtergebnis in zusammensetzt.
Also man hat quasi 2 Sachen, worauf man achten muss, wenn man sowas machen wollte. Einmal ist, dass es sich beliebig parallelisieren lassen kann. Und das zweite ist, dass man die Pakete groß genug führen kann, dass man quasi nicht die ganze Zeit den Server kontaktieren muss. Oder?
Ja, wobei man dann natürlich auch wieder aufpassen muss, die Pakete nicht zu groß zu machen.
Ja.
Weil wenn so ein Paket irgendwie 4, 5, 6 Wochen am Stück rechnet, dann macht das vielleicht auch für den User, für den der da teilnimmt, nicht so wirklich Lust und Spaß, weil er keinen Fortschritt sieht.
Mhm. Jetzt ein Cluster wäre dann eher so ein Supercomputer, oder?
Also ja, genau, so ein Supercomputer wie in Jülich, der Eugene oder hier in Stuttgart der Hermit. Diese millionenschweren Riesenteile, die ein eigenes Kraftwerk brauchen.
Ja, kann man sich ja auch angucken. Also im Hochleistungszentrum Stuttgart gibt es auf jeden Fall ab und zu mal Führungen, wo man sich auch den Supercomputer angucken kann. In Jülich weiß ich nicht, wahrscheinlich
genauso,
auch.
Genauso.
Also wer so Dinger mal sehen will, die sind ja dann trotzdem noch von Cray. Ich glaube hier tatsächlich der...
Ja, das sind Cray-Rechner.
Ist tatsächlich von Cray. Ja. Der andere, der Eugene ist von IBM, ne?
Genau.
Also da sind so diese alten Marken sind da tatsächlich noch...
Ja, hier im Hermit sind AMD-Prozessoren, AMD-Opterons drin.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und würde fragen, was macht denn Rechenkraft, also in dem Kontext, und was machst du dort?
Rechenkraft war ganz am Anfang, es fing so 2001, 2002 so glaube ich an, noch deutlich vor meiner Zeit. Einfach nur so als Team, als ein paar Leute, die da halt mitgemacht haben bei den allerersten Projekten. Das war Seti at Home und Folding at Home und noch 1 oder 2 andere, die einfach nur mal mitgemacht haben und sich untereinander ausgetauscht haben.
Und die haben dann so eine Gruppe gebildet einfach?
Ja, so ein Team. Genau, du kannst in diesem Framework kannst du so Teams bilden und
quasi sagen, ich bin in meinem Team voll viel besser als die anderen Teams.
Ja, genau, das ist definitiv auch wieder so ein sportlicher Faktor da drin mit diesem Credit-System.
Genau.
Natürlich auch viel böses Blut dann teilweise. ja, und das war halt am Anfang nur so ein Forum und eine kleine Website, wo der eine, der Bananenweizen, der hat das Forum aufgebaut und diese erste Website von Rechenkraft, wo dann so die Projekte so ein bisschen beschrieben wurden, was sie so machen auf Deutsch. Mhm. Nachher wurde das ein bisschen größer, ein bisschen Zulauf gefunden und dann hat sich der Michael Weber dazu entschieden, 2004, 2005 den Verein zu gründen, also einen gemeinnützigen Verein, eingetragenen Verein in Deutschland davon zu gründen, ganz klar satzungsbedingt auch mit einem Bildungsauftrag.
Damit er gemeinnützig ist?
Mhm. Damit er gemeinnützig ist, genau. Das eben die Idee und die Technologie dieses Distributed Computings in Deutschland bekannter zu machen, eigentlich massenreif zu machen und auch die Anwender und die Wissenschaftler näher zusammenzubringen, auch dass mehr Wissenschaftler das einsetzen. Das ist so die selbstgesteckten Ziele von Rechenkraft.
Wie viele Leute seid ihr da?
Wir haben derzeit 71 eingetragene Mitglieder mit einem Jahresbudget von so 3.500 €.
Und jeder, der Lust hat mitzumachen, kann sich einfach bei euch anmelden. Und
genau. Rechenkraft ist sowohl Team als auch Verein. Als Vereinsmitglied muss man nicht im Team sein. Und wenn man im Team ist, muss man nicht im Verein sein. Das ist,
ist halt so.
Quasi geteilt.
Es hat nur den gleichen Namen. Es ist daraus entstanden. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Zwang oder ein Gruppenzwang oder sonst irgendwas herrscht. Das ist alles auf freiwilliger Basis.
Was sind so eure Sachen, die ihr quasi im Jahr macht als Verein? Gibt es da irgendwie so, wir haben irgendwie ein Jahrestreffen, wo wir dann irgendwie mal besprechen, wie es weitergeht? Oder?
Gelegentlich, vor ein paar Jahren gab es wohl so ein jährliches Treffen von Rechenkraft selbst, was jetzt aber über die Jahre und letzten 2 Jahren eigentlich zu einem allgemeinen Boink-Treffen geworden ist, teamübergreifend. Und das findet jedes Jahr oder die letzten Jahre immer in Wieder im Harz statt. Wird von so ein paar Leuten organisiert. Das findet jetzt auch wieder vom 17. bis 20. Mai wieder im Harz statt. Ein paar von Rechenkraft sind auch da. Ich werde nicht da sein. Ja, und da wird sich dann ausgetauscht, bisschen gehackt, bisschen Bierchen getrunken, Anekdoten ausgetauscht und ähnliches.
Lustiges Beisammensitzen quasi.
Genau.
Aber sicherlich seid ihr dann auch so auf den ganzen anderen technischen Veranstaltungen hier in Deutschland, so wie 29.10 Riots oder einfach nicht?
Wir waren, beziehungsweise Michael war mal auf dem Chaos Communication Congress. Ich weiß jetzt nicht mehr auf welchem, ich glaube 2006 war das. Mhm. Da hat er auch einen Vortrag darüber gehalten, über Boink und Distributed Computing. Wir sind die letzten Jahre immer auf dem Boink Workshop gewesen. Das ist der internationale offizielle Workshop von der Boink-Plattform, wo dann wirklich die Wissenschaftler und die das Ganze machen, mit vertreten sind. Da sind wir dann sozusagen, da bilden wir den Community-Part.
Mhm. Okay. Dann lass uns mal Rechenkraft noch ein bisschen nachher machen. Ich würde jetzt tatsächlich noch mal auf, also Distributed Computing hatten wir geklärt. Wir hatten geklärt, was Cluster sind. Was ist ein Grid Computing dann?
Grid Computing sind, ein Cluster im Prinzip auch, nur dann halt einzelne Workstations, aber im gleichen Institut würde ich das mal so bezeichnen.
Also Distributed Computing, aber kleiner.
Genau. Auf Local Area Network, im Local Area Network.
Mhm. Wo es ja auch so Forschungsgrids oder sowas gibt.
Die ja, das sind dann wieder einige lokale Grids, die sich deutschlandweit oder europaweit zusammengeschlossen haben. So wie im D-Grid ist das deutsche Forschungsgrid.
Aber das alles ist trotzdem auch Distributed Computing.
Läuft unter Distributed Computing, ja. Mhm.
Und dann haben wir natürlich auch jetzt gerade in den letzten Jahren immer wieder die Cloud, die so aufkommt. Hat es auch irgendwas mit verteiltem Rechnen zu tun oder ist es, sagt man da eher nur, das ist Storage oder eigentlich gar nichts damit? Oder?
Ich würde es jetzt nicht vergleichen. Cloud ist ja wirklich irgendwie sowas, ja, manche mögen es, manche nicht, den Begriff. Ja, ich würde es jetzt nicht irgendwie zusammenschmeißen.
Okay, sorry.
Nimm dir einen Schluck.
Ja, obwohl ich mir natürlich bei Amazon oder sowas auch einfach Rechenzeit kaufen kann.
Ja, richtig. Genau. Ja, einer von uns, der hatte letztes Jahr so eine Ministudie betrieben und mal durchgerechnet, ob es denn was bringen würde, wenn man sich da irgendwie bei Amazon so eine Mikroinstanz sich mietet. Und die einfach mal für Distributed Computing einfach mal rechnen lässt, wie viel das kosten würde, oder ob es billiger wäre, das wirklich in der Cloud zu machen oder den zusätzlichen Stromverbrauch daheim zu rechnen.
Und?
Manchmal würde es sich lohnen, manchmal nicht. Es kommt wirklich drauf an, was für Hardware man hat und welche Instanzen man da kriegt. Und
ja, besonders interessant würde ich ja in dem Sinne auch sehen, die Amazon Spot-Instanzen, wo man dann quasi für sehr wenig Geld eine Instanz bekommt, die relativ viel Energie hat. Also die übrig sind. Übrige Rechenkraft quasi auch vielleicht von Amazon selber einfach bereitzustellen, dass sie sagen, okay, unsere Kisten laufen eh auf 80% und die 20% können wir dann auch für irgendwie gemeinnützige Projekte nutzen. Also es wäre schon ein hehres Ziel, was man da quasi...
Ja, allerdings bei diesen Spot-Instanzen, so wie ich das immer richtig verstanden habe, ist, dass die dann auch irgendwie nach einer Stunde einfach mal abgeschaltet werden wieder.
Ja, klar, aber das sollte ja kein Problem sein für das.
Das Problem ist,
du brauchst die Datenpersistenz irgendwo.
Genau, du musst diese Checkpoints musst du wirklich gescheit abspeichern können. Oder du musst es so einrichten, dass du weißt, okay, wenn diese Instanz jetzt wirklich eine Stunde lang läuft und nach einer Stunde abgeschaltet wird und nicht irgendwie nach 45 Minuten,
die Checkpoints nach einer Stunde setzen oder kurz vor einer Stunde.
Genau, beziehungsweise die Work Unit selbst immer nur so für diese Länge dann einrichtet. Weil es gibt die Länge der Work Units, diese Länge der Berechnungsseite variiert von Projekt zu Projekt von 15 Minuten bis 3 Monaten.
Mhm. Weil prinzipiell kann man ja schon davon ausgehen in Distributed Computing, dass die ganzen Maschinen nicht die ganze Zeit da sind, sondern richtig, halt nur Anteil der Zeit. Also.
Ja, richtig. Die meisten Projekte machen irgendwie so alle 5 Minuten Checkpoint. Mhm.
Okay. Dann würde das ja auch ausreichen. Aber obwohl du jetzt Cloud Computing irgendwie nicht mit Distributed Computing zusammensetzen würdest, würde es trotzdem gehen.
Es würde gehen, ja.
Wenn ich einfach sage, ich benutze jetzt auch die Cloud zum verteilten Rechnen.
Genau, zum Beispiel im Sommer, ich möchte nicht meine Klimaanlage höher drehen, nur damit ich daheim rechnen kann.
Lass ich lieber Amazon rechnen, die haben eh eine Kühlung
gleich. Genau.
Kühlung, ja.
Okay. Ja. Aber es war ja schon so ein bisschen, dass die jetzt einfach riesengroße Clusters auch aufgebaut haben, Amazon und ja, Co. Richtig. Und so ein bisschen so in die Richtung geht das ja schon so, obwohl da jetzt nicht wissenschaftlich gerechnet wird, sondern meistens für, um Leute, um
ja, ich meine, verkauft wird halt. Manche Projekte, ich weiß jetzt nicht welches, aber ich habe davon gehört, dass einige Projekte eben auch mal sich was in der Cloud bestellt haben und mal das angetestet haben, ob das was bringt. Das eine Projekt macht ihre Datenverteilung über die Amazon Storage Cloud. Da sind die ganzen Daten in der Storage Cloud und da zieht sich der Rechner dann die Daten aus der Storage Cloud runter.
Also aus S3?
Aus S3, ja.
Dann auch letztes Jahr so aufgetaucht ist es dieses Bitcoin, diese Währung, diese digitale Währung. Da könnte man auch sagen, das ist verteiltes Rechnen, oder? Weil
im Prinzip schon, ja. Nur halt nicht mit diesem hehren altruistischen Ziel, wie ich tue jetzt was Gutes für die Allgemeinheit, sondern ich tue was Gutes für mein eigenes Portemonnaie.
Ja, oder man man will eine unabhängige Währung haben. Genau. Und
gut.
Also man muss ja für Bitcoin, muss man seinen Computer nicht rechnen lassen. Er muss ja quasi dann bloß Transaktionen entgegennehmen und die quasi überprüfen und dann bestätigen. Und damit, man muss, also es ist ja nicht immer nur gerechnet wird. Also,
aber es gibt doch diese...
es gibt diese zwei Arten. Also es gibt einmal, dass du so Transaktionen mit deinem Computer entgegennimmst und die checkst. Und das zweite, also das passiert immer, die ganze Zeit. Deswegen hast du auch im
wenn es ist, das Ding.
Wird der Cache auch immer ein Stück weit größer, wenn du ihn laufen lässt. Und das zweite ist halt, dass du neue Blöcke versuchst zu finden mit der Rechenleistung, die dir zur Verfügung steht. Und es gibt diese zwei Sachen halt. Und wenn du Blöcke gefunden hast, dann das Blockfinden selber ist noch nicht mal verteiltes Rechnen. Also ich würde es nicht als verteiltes Rechnen einordnen. Weil man kann auch einfach so Blöcke suchen. Man braucht dafür keine Verteilung von irgendwie von Wissen, sondern halt einfach nur, welcher ist denn der aktuellste Block? Das ist der einzige Checkpoint, den man braucht. Und ab da kann man dann quasi anfangen schon zu rechnen.
Vor allem, weil ja alle an demselben rechnen. Das rechnen ja alle immer am nächsten Block rum. Genau. Bis der geknackt ist und dann würde wieder der nächste Block wieder alle
selben. Okay. Was ich da einordnen würde, sind Pools, also so Rechenpools, weil da hat man genau das. Man hat irgendwie ein Master, der verteilt, an welchen Blöcken du jetzt rechnen sollst. Und wenn dann einer geknackt ist, dann kriegen halt alle, die dafür gerechnet haben, Geld oder Bitcoins halt anteilsweise zurückgerechnet. Aber selber kann man auch einfach so seine eigenen Bitcoins rechnen.
Ja. Ich meine, es gab solche Projekte, es gibt auch Bitcoin-Projekte auf Boink-Basis, diese Pools dann eben auf Boink-Basis aufgebaut. Ist jetzt aber so bei den Machern von Boink und auch bei jetzt so, nicht direkt offizielle Meinung von, aber so meine Meinung, dass das nicht unbedingt der Sinn von Boink ist, Bitcoin-Pools aufzubauen.
Ja.
Ja. Vor allem, weil es da ja dann auch schneller geht, wenn man es über Peer-to-Peer machen würde, als über Boink. Aber lass uns zu Boink gleich kommen.
Genau.
Wir sind jetzt noch beim Distributed Computing. Auch das kann man noch so mal ein bisschen unterteilen. Also dieses klassische Distributed Computing, wie wir es gerade hatten, so wie es bei City at Home und
Bildschirmschoner.
Der Bildschirmschoner,
ja. Ja, man muss den Bildschirmschoner ja nicht mal sehen. Aber das Ding, was da halt im Hintergrund irgendwie rechnet, seine Arbeitszeit kriegt und darum rechnet und das dann irgendwann zum Server hochschickt, gut ist. Aber es gibt auch noch andere Sachen. Das, was du jetzt hier Distributed Thinking nennst oder irgendjemand anders nennt.
Ja, das ist ein neuerer Begriff, der so an dieses Distributed Computing, den Begriff gibt es seit den späten 90ern, würde ich mal behaupten. Dieses Distributed Thinking ist etwas neuer. Darunter fallen Projekte wie OpenStreetMap, wie Zooniverse, wo man wirklich selbst Hand anlegen muss. Wo man nicht einfach nur den Rechner im Hintergrund was machen muss, sondern wirklich entweder selber wirklich mit den Händen was machen muss oder seinen eigenen Kopf anstrengen muss.
Also OpenStreetMap kennen wir ja wahrscheinlich noch. Da läuft man rum, macht Karten, zeichnet die dann irgendwie ein und schickt die dann auch irgendwo hoch. Ich meine, wo ist denn da der Anteil von Rechnen? Außer du hast dann wieder einen Server, der irgendwie aus diesen Daten dann was generiert, aber...
Ja, es ist ja kein Computing mehr, es ist ja Thinking. Distributed Thinking und nicht mal Distributed Computing.
Okay. Das ist also was völlig anderes. Oder?
Es ist auch wieder diese gleiche Idee.
Viele Sachen machen irgendwas und tragen zu einem großen Ganzen.
Genau. Ja. Also du verteilst auch wieder Workload einfach.
Ja,
und,
genau.
Und den Workload kann man dann quasi annehmen, bearbeiten und dann wieder zurücksenden. Also ist nicht so viel anders, würde ich jetzt behaupten.
Genau, und deswegen wird das schon parallel. Also Distributed Thinking hat so in den letzten, ich sag mal, 2 Jahren einen richtigen Hype bekommen. Wird teilweise auch als Crowdsourcing bezeichnet. Wobei, ja, Crowdsourcing, der Begriff selbst, ist jetzt nicht so mein Favor.
Mhm. Ist auch ein bisschen überbelegt, wenn man ja relativ viel drunter auch fassen kann,
Crowdsourcing. Genau, genau.
Also man kann ja zum Beispiel auch irgendwie Geld sammeln, Crowdsourcing.
Ja, aber dann ist Crowdfunding ist es dann.
Ja, genau. Schon, also da gibt es aber auch genug anderen Kram, was ich jetzt darunter fassen würde, was mir jetzt aber nicht einfällt.
Mhm. Okay, aber OpenStreetMap, gut, kann man dran teilnehmen, wenn man ein GPS-Gerät hat, einfach, oder auch, geht ja auch ohne, wenn man es abmalt von der Karte oder sich auskennt in seinem
Heimatort oder wie auch immer. Wenn man nicht so derjenige ist, der draußen rumläuft, dann kann man sich auch hinsetzen und irgendwie Satellitenbilder von Bing abmalen.
Mhm. Und was ist dann dieses Zooniverse?
Zooniverse, da gab es vor Jahren mal, daraus ist das hervorgegangen, dieses Stardust-Projekt, wo Aufnahmen von Sternenstaub, mikroskopische Aufnahmen von Sternenstaub, gab es irgendwie, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Aufnahmen die hatten, Fotografien. Und die mussten sie irgendwie diesen Staub klassifizieren. Und die Bildalgorithmen waren nicht ausreichend dafür, waren nicht gut genug dafür. Das menschliche Gehirn und Auge war einfach noch am besten für diese Aufgabe geeignet, diese Kategorisieren, das Ganze zu kategorisieren.
Pattern Matching.
Genau.
Das ist halt, was das Gehirn einfach sehr gut kann.
Richtig. Und da hatten dann die Macher sich gedacht, hey, warum nicht eine Webseite aufsetzen, wo man sich anmelden kann, einfach E-Mail-Adresse und Passwort. Und dann kriegt man so ein Bild und klickt da ein bisschen auf dem Bild rum und beantwortet irgendwie 5 Fragen dazu. Ist das Staubkorn sternförmig? Ist das Staubkorn glatt? Hat das eine glatte Oberfläche oder was weiß ich nicht was? Und über diese Sache wurden dann diese ganzen Staubkörner, dieser Stardust, klassifiziert. Und daraus ist dieses Zooniverse hervorgegangen. Ist mittlerweile so ein Umbrella-Projekt, wo verschiedene Sachen drin sind. Gab es dann noch Galaxy Zoo, wo teilweise richtig geile Bilder von Hubble-Teleskop von sehr weit entfernten Galaxien wirklich klassifiziert werden. Ist die Galaxie jetzt elliptisch, ist sie rund, hat sie Spiralen, hat sie einen Balken innen drin oder ist es doch irgendwie nur ein optisches Artefakt? Da sind, ich weiß nicht, wie viele Millionen Galaxien schon klassifiziert worden. Es gibt noch andere Projekte in diesem Zooniverse. Was ich noch ziemlich geil finde, ist Solar Stormwatch. Da kriegst du kleine Videos von den beiden Sonnensonden, die um die Sonne herumfliegen. Eine vor der Erde, eine hinter der Erde. Und diese gerade ausbrechenden Sonnenwinde auf der Sonne fotografieren. Und man soll dann an dem Video, kann man dann markieren, hier, da ist jetzt ein Ausbruch gewesen. Und dann rechnet das Programm im Hintergrund, der Server selber, rechnet dann aus, ob dieser Sonnensturm die Erde treffen kann und wenn ja, wann, mit welcher Geschwindigkeit. Und dann können diese Sonnenwinde, die auch gerade für Astronauten in der ISS lebensgefährlich sein können, vorhergesagt werden, zuverlässig. Und ja, warum das nicht auch über interessierte Privatleute?
Das heißt also, wenn ich mal Nachmittag Zeit habe, kann ich mich davor setzen und dann Sonden.
Ja, genau. Also diese Videos sind eine Minute lang.
Mhm. Ja.
Also, oder man kann auch andere Sachen machen, nicht nur diese astronomischen Sachen bei Zooniverse.
Was ich noch gesehen habe, ist Ancient Lives, wo man dann irgendwie Papyrusrollen bekommt und man muss dann sagen, was da draufsteht. Und
ganz genau, das ganz genau.
Super cool, also ich kann halt nichts erkennen.
Ja, richtig, das ist auch mein Problem. Man kann dann nichts erkennen, aber man kann trotzdem dann schon da mitmachen und sagen, okay, wie groß ist die Papyrusrolle?
Ja.
Man kann die Ober- und Unterkante markieren und wo ist denn da jetzt Text auf dem Bild?
Also es wäre gut, könnte man ein bisschen ranzoomen, oh, da geht.
Ja.
Aber dann sieht man da immer noch nichts. Oh doch, es geht. Aber das ist schon echt schwer. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass das, wenn ich sowas bekommen würde bei meinem, wie heißt das, Recapture, ich könnte es nicht lösen. Absolut möglich. Aber das ist kein Problem, weil man sieht ja, welche bei Recapture die sind, die man selber lösen muss und welche, die dann quasi gegeben werden für das Projekt.
Ja, genau. Ja, und in so ähnlich wie Ancient Lives ist das Old Weather-Projekt, wo die Wetterdaten aus den alten Schiffslogbüchern vom Zweiten Weltkrieg digitalisiert werden, um mit diesen Wetterdaten die aktuellen Klimamodelle zu testen, ob die auch wirklich gut genug sind. Und da konnten viele bislang graue Flächen so in den Ozeanen, wo keine Wetterstationen zu dem in den 30er Jahren waren, 30er, 40er Jahre, die konnten dann halt da diese grauen Flächen, diese grauen
sehen, ob das da auch funktioniert.
Ganz genau.
Ihre Modelle.
Genau.
Dann gibt es ja auch noch SciStarter.
Ja, das ist, SciStarter ist, geht schon wieder in eine andere Richtung. Ich meine, die Suniverse-Projekte sind da auch vertreten. SciStarter ist eigentlich nur so eine Datenbank, so eine Plattform, wo man mal gucken kann, hey, ich würde gerne da mitmachen, aber ich habe absolut keine Ahnung, welche Projekte es denn da gibt. Was, da kann man dann auswählen, welche Kategorien einen interessiert. Ja. Interessiert mich jetzt die Biologie? Okay, mich interessiert Biologie. Ich gehe gern in der Landschaft spazieren. Welche Projekte könnte ich denn da bei meinen wöchentlichen oder täglichen Spaziergängen denn machen? Ah, cool, ich kann Vögel Bienen, zählen.
Genau, oder Bienen.
Vögelzählung oder ähnliches.
Ja, mhm, genau.
Diese Citizen Science und Disparate Thinking Projekte sind da sehr viele.
Also ich habe die gerade geschaut und das Projekt, das International Space App Challenge, die ja quasi gerade hier im Check auch war.
Ja, genau, die sind da auch drauf.
Sehr cool. Super cool, dass also ist so eine große
das ist also eine Webseite,
Sammel
genau,
für Projekte.
Genau.
Sammlung.
Eine Webseite, wo man sich durchklicken kann und sagen, ich habe die und die Interessen. Ich mache das und das, schlag mir mal vor, welche Projekte kann ich dann, kann ich dann beitragen.
Genau.
Mhm. Sehr interessant.
Also nochmal kurz, in dem das Distributed Thinking, das ist jetzt in meinem laienhaften Denken einfach sowas, eine Alternative quasi zu Sudoku oder Kreuzworträtsel.
Kann man so sehen, ja. Nur, dass man bei Sudoku und Kreuzworträtseln das eher nur zu seinem eigenen Vergnügen macht, ohne einem größeren Ziel oder was, außer dem Ziel, das
Geld voll zu kriegen. Geld zu gewinnen.
oder genau, das Buch voll zu kriegen.
Preis ausschreiben.
Kann man halt bei den Projekten wirklich der Allgemeinheit oder.
Und es macht trotzdem Spaß.
Genau, und es macht trotzdem Spaß.
Ganz also, genau.
Und wenn es keinen Spaß macht, macht man es einfach nicht.
So genau, dann sucht man sich ein anderes Projekt aus.
Gibt es da auch eigentlich so ein paar Sachen, wo man da wirklich was ausdruckt und es dann mitnimmt? Also quasi wirklich als kompletter Austausch zu solchen Sachen, die einfach nichts bringen?
Das weiß ich jetzt nicht.
Da bin ich aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendwelche Projekte gibt. Und wenn nicht, dann sollte es solche Projekte geben einfach. Für Leute, für so ältere Damen, die einfach sonst zu Hause sitzen und Kreuzworträtsel machen, sollten sowas machen.
Die können sich die Walking Papers bei OpenStreetMap ausdrucken.
For Science.
Und ihrem Sohn oder Enkel das Papier dann wieder geben, der scannt es ein und bei Walking Papers digitalisiert es irgendwer anderes.
Also auf jeden Fall sollten alle Leute eingebunden werden und es muss weiter verteilt werden. Das
genau.
Coole Sache einfach.
Okay, dann hatten wir jetzt dieses Thinking, wie hieß es? Distributed Thinking oder Citizen Science. Aber jetzt lass uns mal wieder zurückkommen zu normalen Distributed Computing, oder?
Ja.
Und da ist ja jetzt schon ein paar Mal das Wort Boink gefallen. Was ist denn Boink?
Boink, hat nichts mit Oink Oink Schweinchen zu tun.
Schade.
Hört sich ein bisschen so an, muss ich sagen.
Boink, 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 Boink. Oder wie einem Ball, der über Boink, 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 Boink.
Nee, Boink steht für Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. Ist so ein Framework von der Berkeley University in Kalifornien. Hauptsächlich von Dr. David Anderson entwickelt und geschrieben.
Mr. Anderson.
Ja, Space Science Laboratory und sieht man dann auch schon gleich, das ist eine starke Verbindung zu den SETI-Leuten.
Ja, ja.
SETI ist am gleichen Institut, wird das am gleichen Institut betrieben und
war auch so ein bisschen, war auch so das erste Projekt, was das
so was man Boink so eingesetzt hat. Ja. SETI ist das erste Projekt, was Boink eingesetzt hat.
Und überhaupt, was zuerst mal so richtig Distributed Computing für den Normalo bekannt gemacht hat.
bekannt gemacht, ja, aber nicht das erste, das es gab.
Nee, aber so, also das erste, was ich jetzt zum Beispiel eingesetzt habe und auch was viele Hörer da draußen vielleicht schon mal auf ihrem Rechner hatten, weil sie gedacht haben, boah, suche für eine Außerirdische.
Mach ich mit.
Ja.
Vielleicht finde ich die
Aliens. Ja, und du wirst ja bekannt, die sagen ja, wenn du wirklich eine
Wenn Alien du Aliens gefunden hast.
Ja, richtig. Aber man bei anderen Projekten hat man aber definitiv größere Chance, auf so ein wissenschaftliches Paper oder in eine Zeitung zu kommen.
Ja, aber ich will ja der sein, der den Alien gefunden hat.
Ja, gut.
Ja. Das Problem ist halt, wie funktioniert es jetzt? Also ich weiß, dass es am Anfang wirklich so war, dass alles bei City at Home so genommen wurde, quasi wie es gerechnet wurde. Dann gab es so ein paar Ausfälle, weil sie gesagt haben, oh shit, wir haben Aliens gefunden. Und dann war es halt bloß irgendeiner, der seinen Client gefaked hat. Und dann haben sie irgendwie angefangen, die zu validieren von 2 oder 3 oder 4, 5 Rechnungen nochmal auf anderen Computern. Wie ist das jetzt? Wenn ich einen Alien finden würde, würden dann alle 5, die es validiert haben, auch noch mit dabei sein? Oder der es zuerst gefunden hat?
Wenn dann würden alle die Work-Unit, diese Work-Unit, in dem es gefunden wurde, wenn dann würden alle genannt werden, klar.
Blöd.
Also willst du den Fame nicht mal mit 5 Leuten teilen?
Nee,
also.
Ich will
die. Vor allen Dingen, es sind noch nicht mal 5. Ja, ich glaube, bei SETI sind es 2. Also du und noch ein anderer.
Ja, das geht ja, das ist ja quasi kein Problem.
Aber zurück zu Boeing, also kommt aus Berkeley, also aus den USA, da bei dieser Universität. Was ist das? Was macht es außer einer außerirdischen Suchen vielleicht?
Erstmal sucht es selbst gar nichts. Erstmal ist es einfach nur ein Framework, ein total themenunabhängiges, projektunabhängiges Framework, was einfach nur so ein Serverinfrastruktur ist, wo ein Server hinten in dessen C++ geschrieben. Ein Server, der einfach diese Arbeitsverteilung macht, der die Pakete erstmal erstellt, die einzelnen Pakete, die an die Hosts rausgeschickt werden, dann die Pakete von den Hosts zurücknimmt, die miteinander vergleicht, validiert, wie gerade schon gesagt, und dann das Ganze irgendwie mitverfolgt und den Überblick behält, der Master sozusagen. Und daneben ist dann eben noch der Webserver, der eben auf diese Datenbank, auf die Work-Unit-Datenbank auch mit zugreifen kann. Das ist eine große MySQL-Datenbank. Der Webserver ist in PHP geschrieben und auf dem kann man sich dann einloggen, seine Credits nachgucken, die Statistiken sehen.
Statistiken, und das Allerwichtigste.
Ja, richtig. Credits.
Punkte, Punkte sammeln for the greater good.
Ja. Ja gut, die Credits, das ist ein, da kann man eine ganz eigene Sendung drüber machen.
Wie die ausgerechnet werden, oder was meinst du?
Ja, und über die ganzen Kriege, die da schon geführt wurden.
Für Credits. Und wenn man dann so drauf guckt, jetzt irgendwie ein Beistehender einfach nur denkt so, Punkte, da gibt's +1. Oh, ich habe +1 zu meiner Zahl.
Ja, vor allen Dingen die Punkte, die stehen einfach, ja, was kannst du davon kaufen? Ja, nix. Richtig.
Im Gegensatz zu Bitcoins, wo du Sachen gut kaufen kannst.
Das ist wahr. Zurück zum Server. Ja, also wie gesagt, einmal der Server und der Webserver und auf der anderen Seite halt natürlich der Client, der Boeing Client. Der besteht aus, 3 Teilen. Einmal dem Client selber, einem reinen Kommandozeilen-Client, der auch in C geschrieben ist, der eben auf dem Host, oft bei den Privatleuten installiert wird, wo die Privatleute dann ein Projekt auswählen. Hey, bei dem möchte ich jetzt mitrechnen. Nee, ich habe heute keinen Bock auf SETI, ich möchte lieber Proteine falten. Dann verbindet sich dieser Client mit dem Server von dem Projekt und sagt, hey, ich bin neu hier, ich will ein bisschen Arbeit haben, ich langweile mich. Und dann schickt der Server eben die Arbeitspakete zurück und der Client berechnet die und schickt danach das Ergebnis wieder zurück. Dann gibt es den Commander dazu, ein kommandozeilenbasierter Commander, der diesen lokalen Client managen kann. Und dann gibt es eben den Boeing Manager, eine grafische Oberfläche für das Ganze, wo man dann eben sehen kann, hey, bei welchen Projekten habe ich mich denn jetzt subscribed und welche Aufgaben rechne ich denn gerade und wie weit sind die?
Mhm. So.
Ich habe gerade meine Boeing-Statistiken angeguckt.
Und wie viele Punkte hast du?
Wie viele Boeing-Punkte? Also ich habe jetzt nur kurz in City at Home nachgeguckt. Punkte.
100.000 Millionen Punkte.
219.000,
Ist das viel?
219.000, weiß jetzt nicht. Also wie gesagt, diese Credits kann man nicht mehr wirklich vergleichen. Das ist eben das Problem. In den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, bei wie viel ich bin. Ich bin, glaube ich, insgesamt Boeing-weit bei 1,7 Millionen oder so.
Boeing-Punkte. Der hat einfach mehr Rechner als ich.
Nee, gut, also ich rechne einfach bei verschiedenen Projekten seit 2007 mit.
Okay. Also ich rechne hier seit 1999 mit.
Du rechnest nicht hart genug in Sachen. Nee, die Sache ist ja auch, du hast verschiedene Projekte und die haben ihre eigenen Credits und wenn man den halt zusammenzählt, dann passen die nicht mehr, weil du kriegst ja für manche Projekte kriegst du irgendwie mehr Punkte.
Ja, eigentlich ist es ja so gedacht, dass das vergleichbar sein soll. Und das Credit-System eine Zeit lang, oder eigentlich ist es auch so, dass SETI sozusagen das
Baseline.
Die Baseline ist, wo sich alle anderen Projekte dran skalieren und normieren dran. Mhm. Aber seitdem eben auch die Grafik-Applications mit ausgegeben werden auf den Grafikkarten, gibt es halt unendlich Punkte für die Grafikkarten. Ja. Und das wird aber in die gleichen Punkte gerechnet.
Ja. Ja,
also CPU und GPU wird einfach zusammengerechnet und das kannst du teilweise einfach nicht.
Ja, deswegen einfach alle auf Grafikkarten rechnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum das nicht einfach gemacht wird, weil Grafikkarten sind einfach so unendlich viel schneller.
Ja, aber manche Sachen kannst du einfach
können nicht. Können nicht, ja, das ist ein bisschen
blöd. Geht einfach nicht, weil bei der Grafikkarte hast du eben nur ein paar KB an wirklich effizientem Speicher.
Ja.
Weil der Hauptspeicher von der Grafikkarte ist dann auch mal wieder unendlich langsam im Vergleich zu den Prozessoren.
Ja, also, aber ich meine, Grafikkarten haben jetzt auch schon irgendwie 2 GB oder sowas.
Ja, aber das ist eben dieser 2 GB Speicher, der ist... wenn die Processing Unit von der Grafikkarte auf diesen 2 GB Speicher drauf zugreift, in der Zeit macht das Ding 1000 Instruktionen.
Okay, das ist ein bisschen blöd. Jedenfalls
zu langsam.
Zu langsam.
Richtig.
Zu langsam.
Nicht effizient genug.
Der Speicher ist zu langsam.
Aber na gut, also das ist auch nicht der primäre Use Case eigentlich von Grafikkarten. Die können rendern halt.
Ja, richtig.
Und alles, was man nicht gut rendern kann, funktioniert halt nicht so gut.
Ja.
Ja. Also bei Bitcoins ging das ja quasi, also da hat man das so viel gemerkt, wie schnell Grafikkarten eigentlich sein können.
Ja, es gibt auch ein paar Projekte, diese Colors Conjection, das ist ein rein mathematisches Projekt, wo eine mathematische Conjecture bewiesen werden soll. Mhm. Und das ließ sich halt echt effizient auf Grafikkarten implementieren. Und
das ist dann meistens so Brute Force einfach.
Ja, genau.
Das ist aber auch so das eins der einzigen, was jetzt bei mir laufen würde. Also ich habe eine ATI-Grafikkarte und Linux und
da ist schon vorbei.
Ja, das ist
Die Auswahl aus 2 Sachen. Dieses, was du gerade gesagt hast. Colors Conjection und Prime Grid.
Ja.
Und Prime Grid, naja, Primzahlen berechnen ist zwar ganz nett, aber bräuchte ich jetzt mal überhaupt gar nicht.
Ja, ich meine, bei der Kryptographie brauchst du es.
Ja.
Da brauchst du die Primzahlen.
Genau.
Ja.
Bei Colors Conjection, da wüsste ich jetzt noch nicht mal so direkt, wo der Ansatz ist, außer dass ich eine tolle mathematische Theorie bewiesen habe nachher. Vielleicht.
Vielleicht.
Oder nicht. Das sind jetzt so.
Aber ist egal, was rauskommt, das ist erstmal das Gut, das ist halt for Science.
Richtig.
Science. Ja, aber es gibt ja zigtausende Projekte und dafür die Ausbeute, die jetzt auf Grafikkarten rechnen können, ist echt gering. Also wir haben auch mal die Liste verlinkt, wo steht, unter Windows hat man ein bisschen mehr Auswahl. Und auch wenn man eine Nvidia-Grafikkarte hat, man noch ein bisschen mehr. Da sind halt 2 unterschiedliche Implementierungen dann dabei. Also einmal dieses CUDA, was Nvidia ja benutzt.
Das Nvidia-eigene, ja. Genau. ATI Stream, das ATI-eigene. Und dann gibt es ja das OpenCL, was plattformübergreifend ist.
Ja, genau. Und da gibt es halt immer nur ein paar Anwendungen, die das jeweils können. Und dann halt auch nur auf bestimmten Systemen. Und so ist man halt...
Ja. Wobei das in den letzten Monaten und Jahren deutlich mehr geworden ist. Es gehen immer mehr Projekte darauf und versuchen immer mehr darauf zu kommen.
Ja, weil Grafikkarten sind einfach unendlich schnell.
Aber wie viele Projekte hat Boeing ungefähr? Mehrere hundert, also über 100 auf jeden Fall.
Ich würde jetzt mal so schätzen 130 plus.
Genau, und dafür, dass ich jetzt nur 2 nennen konnte, die auf meinem System funktionieren.
Ja, ist das wenig. Das ist,
ja, die auf Grafikkarten rechnen können. Okay, das ist...
Moment, Folding at Home geht noch, aber Folding at Home hat einen eigenen Client, aber die gehen nicht über Boeing, die haben einen eigenen Client.
Mhm. Und die können auch...
ATI, ich meine auch ATI.
Und also hier steht,
müsste gehen.
Milkway at Home gibt es noch.
Ja, aber
das ist auch Windows Only, ja, das sagt.
Ja, ja, also und du musst gucken, also ich habe eine ATI-Grafikkarte. Mhm. Also auf der Seite ist geteilt, Nvidia, bla 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 bla, steht immer was, welche Systeme, Windows, Linux, Mac... Und
Das ist uns echt schwach.
Ja, ein bisschen wenig.
Zumal Grafikkarten einfach so schnell sind.
Gut, aber lass uns jetzt nochmal zu Boink selber zurückkommen. Also es ist so ein kleines Server-Framework. Man kann da sein Projekt reinbringen und dann wird das irgendwie verteilt. Dann kommt das irgendwie zu den Leuten. Das Ganze ist Open Source, ne?
Ja, LGPL-Lizenz.
Ich habe auch irgendwas gelesen, nur GPL, oder?
GPL, LGPL, müssen.
Ist ja, ist ja. Also, ja, ja. Gut, das eine.
Copyright liegt bei der University of Berkeley.
Und der Client, ist der auch GPL? Steht jetzt hier gar nicht.
Also das müsste, glaube ich, müsste, glaube ich, alles das Gleiche sein.
Der Client ist in C geschrieben. Ich meine, wenn man das selber, wenn man es selber ausprobieren will, lädt man sich das einfach von der Webseite runter. Dann hat
genau.
Dann hat man diesen Boink Manager, dann trägt man halt die Projekte ein, bei denen man dabei ist.
Genau, ist auch für Linux alles precompiled.
Genau, ist auch bunt. Also man hat auch immer das Bunte dabei.
Man kann aber auch nur die Kommandozeile benutzen.
Ja, klar, dann kann man sich selber
kompilieren. Das muss ich nämlich jetzt gerade machen, weil auf das ist bei Boink teilweise echt das Problem, dass es teilweise sehr buggy ist. Mit den Jahren immer buggier geworden ist.
Das ist ja schade.
Teilweise echt, ja. Ich kann jetzt auf meinem Debian daheim nur den Kommandozeilen benutzen, weil Grafik hat 1000 Grafikfehler. Ist mit WX-Widgets unter Linux gemacht. Mhm. Und das läuft irgendwie unter meinem Debian nicht. Vielleicht bin ich zu blöd, keine Ahnung.
Also bei mir läuft es tatsächlich, aber ich konnte auch nicht das Paket von der Distribution nehmen, sondern musste auch nochmal extra...
Nee, die Distributionspakete, die sind zu alt, die kannst du mal fast nicht nehmen. Die werden nicht wirklich gepflegt.
Bisschen schade, aber dann hat's gut funktioniert. Also, ja. Genau.
Also, was ich noch gesehen habe, für ATI-Grafikkarten gibt es wohl auch noch Distributed Rainbow Table, so wie auch noch später zu kommen, was ich quasi, wo ich mit Erfahrung genommen habe, gemacht habe. Also das geht schon und ich meine, das ist ja auch, also die meisten Sachen, die man hier so liest, sind ja schon, dass man da einfach hart rechnen muss und dass man das wahrscheinlich auch so optimieren kann, dass da nicht so übel der Speicher benutzt wird, sondern sind halt irgendwie, du benutzt irgendeinen Algorithmus, der irgendwie effizient schon mal programmiert wurde und den halt ganz oft quasi brute force. Also das, was ich jetzt sagen, in meinem wieder laienhaft sagen würde, ist, die meisten Projekte sind schon brute force. Also du hämmerst einfach so hart darauf ein, in der großen Menge, bis das Richtige rauskommt. Oder gibt es da viele Unterschiede?
Also ich meine, richtig reine brute force Projekte gibt es, klar. In gewisser Weise ist alles irgendwie ein Brute Force, weil du hast halt einen riesen Datensatz, den du analysieren willst und da musst du jeden Datensatz mal irgendwie anpacken und dann machst du halt einen Brute Force über alle Datensätze. Und gerade bei so Projekten wie Einstein at Home ist es halt eine massiv große Datenmenge, die haben mehrere Terabyte an Daten, die sie analysieren wollen und die haben schon nicht mehr nur noch einen Projektserver, sondern drei Projektserver über die Welt verteilt, wo dann die einfach nur die Daten drauf liegen, damit die nicht zusammenbrechen, wenn sie einen neuen Datensatz online stellen. Also da haben die echt schon massiv was gemacht. Also Einstein at Home ist so mit das most advanced Projekt, was so Serverseite angeht.
Okay, die haben dann auch nochmal was extra geschrieben, oder?
Die haben definitiv selbst am Boink-Server selbst rumgefrickelt. Die haben nicht mehr den Standard-Boink-Server.
Okay, aber im Endeffekt ist dieser Server einfach fürs Aufteilen dieser Work-Units zuständig.
Und um das Ganze zu managen, ja.
Und fürs Hinschicken dann und fürs Zurücknehmen.
Validieren, Credits gut schreiben oder invalidieren und
sagen, du hast das falsch gemacht.
Genau.
Vielleicht hat der Computer sich auch verrechnet, kann ja mal passieren.
Ja. Das ist.
Wie heißt das? Magnetstrahlen.
Ja, teilweise ist es ja echt ein Problem. Du darfst die gleiche Work Unit, du darfst nicht die gleiche Work Unit von einem Windows- und einem Linux-Rechner gegeneinander validieren. Weil die teilweise unterschiedliche numerische Genauigkeit haben.
Das ist ja
fies. Beide 64-Bit, aber du kannst sie nicht vergleichen.
Fies. Oh,
super.
Weil der Standardvalidator auf dem Boink-Server macht es bitwise und das funktioniert dann nicht.
Das heißt?
Das heißt, man hat verschiedene Validierungseinstellungen am Server, die das Projektleiter einstellen kann. Man kann diese Homogeneous Redundancy machen, wo man sagt, okay, wenn jetzt die erste Work Unit an den 64-Bit Linux-Rechner rausgegangen ist, dann darf diese zweite, die Replikation, nur an einen anderen 64-Bit-Rechner rausgehen.
auch an den Linux 64-Bit dann nur.
Genau, Linux 64-Bit, genau. Und diese Einstellung, welche Systeme man jetzt gegeneinander validieren kann und welche nicht, das kann man bei dieser Homogeneous Redundancy am Server genau einstellen.
Fies. Rechnen ist fies, ey. Auf Computer. Auf Computer. Jedenfalls.
Ja, diese ganzen Konfigurationsfiles sind sowohl auf dem Client als auch auf dem Server sind XML-Files. Mhm.
Jetzt, ich im Client kann natürlich auch einstellen, wie viel ich rechnen will, also oder auch ab wann ich rechnen will. Normalerweise ist es so, wenn man mein Rechner beschäftigt ist sowieso, dann rechnet Boink ja gar nicht. Und ich kann dann sagen, okay, wenn mein Rechner zu 50% ausgelastet ist, dann darfst du noch rechnen und sonst nicht.
Genau.
Oder wenn er so und so lange idelt, dann darfst du rechnen.
Genau, das kann man alles einstellen. Man kann auch einstellen, wie viele Cores er benutzen darf. Man kann einstellen, wie viel Arbeitsspeicher er benutzen darf, wie viel Arbeitsspeicher benutzen darf, wenn der Rechner benutzt wird und wie viel, wenn er nicht benutzt wird.
Das kann ich auch pro Projekt und das kann ich global über alle Projekte
benutzen. Man kann es pro Maschine machen.
Pro Maschine. Aber ich kann auch, ich glaube, für, oder?
Man kann drei verschiedene Profile sozusagen einstellen und seine Maschinen dann entsprechend diesen Profilen zustellen, zuordnen. Aber auf einer Maschine ist es immer das gleiche Profil über alle Projekte.
Wie sieht das aus, jetzt wo die Computer ja alle irgendwie mobil werden, gibt es da die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier auf Batterie bin, dann bitte
nicht. Ja, klar. Klar, die Einstellung gibt es auch.
Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Einstellungen bei allen Laptops, weil ich will nicht, dass mein Akku leer gesaugt wird.
Genau, die ist Standardeinstellung, ja. Standard aktiviert, wenn genau. Batterie dann aus.
Das kann Flash schon machen und das brauche ich nicht. Boing. Das ist echt übel.
Ja, das kann Boink, doch. Boink auch schon länger.
Boink kann dir auch schon deinen Akku leer saugen. Ja, aber gut, dass das einfach so nicht macht, finde ich super.
Lass uns mal noch weiter durchgehen. Also ich melde mich bei so einem Projekt dann an, kriege dann so eine Work Unit, rechne die dann durch.
Genau.
Und schicke die dann hoch.
Und wenn ich die fertig habe, man muss sagen, dass der Server niemals die Verbindung zum Client aufbaut, sondern immer der Client zum Server, rein aus Sicherheitsgründen.
Ja, auch weil es einfach meistens nicht anders geht, weil die ja alle genattet sind, die ganzen Kisten.
Ja, das auch. Ja, genau. Also wenn ich jetzt den Client habe, ich habe mir ein Projekt ausgewählt lokal, dann verbindet sich der Client mit dem Projekt, sagt, hey, ich habe so und so viel Rechenleistung, ich bin die und die Maschine, habe jetzt und das Betriebssystem. Ich möchte jetzt Arbeit für eine Stunde haben, für so und so viel Sekunde. Schickt das immer als Sekunden hoch. Und dann guckt der Server, okay, hier kriegst du die. Die hat dann, damit darfst du dann rechnen, die passt in etwa deinen Anforderungen. Und dann rechnet der Client und wenn er fertig gerechnet hat, meldet er sich wieder beim Server und sagt, hey, bin fertig, hier hast du das Ding. Schick mir was Neues.
Und wenn der Server was hat, schickt er was Neues und wenn er nichts hat, dann schickt er nichts Neues, ne?
Genau, dann also. Entweder, wenn dann noch ein anderes Projekt lokal eingestellt ist, man kann mehrere parallel haben, dann fragt der Client bei dem nächsten Projekt an. Man kann die Projekte lokal auch gewichten. Und wenn aber kein Projekt was findet, ja, dann idelt er.
Mhm. Dann doch wieder der normale Büro-PC, der sich beim Briefeschreiben langweilt.
Ganz genau.
An sich natürlich eine schöne Idee, so die ganze ungenutzte Energie zusammenzunehmen und daraus wenigstens noch was Sinnvolles zu machen, ne?
Ja. Ich meine, wir hatten auch mal von Rechenkraft aus jetzt die Idee, hey, was ist mit diesen ganzen Uni-PCs, so Bibliotheks-PCs? Die stehen dann den ganzen Tag rum und da passiert eigentlich gar nichts mit. Meist noch ziemlich alte, meist noch irgendwie ein Pentium oder was, ein Heizkraftwerk oder so. Ja. Und bei denen macht es nun wirklich keinen Sinn, keinen Unterschied vom Stromverbrauch, ob die jetzt auf 10% oder auf 100% machen. Mhm. Wirklich. Ja. Und da hatten wir halt eine E-Petition beim Bundestag eingestellt, aber ist nicht durchgekommen aus Sicherheitsbedenken.
Ja, das ist schwierig. Ja.
Aber man kann es
einfach absichern. Das sind auch das, so.
Man kann Boink in der Sandbox betreiben, da passiert dann gar nichts.
Ja, das Problem ist wahrscheinlich auch immer das Rechtliche, einfach wer haftet, wenn es irgendwie kaputt geht.
Das kommt noch hinzu.
Und das ist, denke ich, eins der größten Punkte, warum man irgendwie solche Sachen nicht machen kann, solche coolen Sachen einfach nicht machen kann. Mhm. Ja. Ist halt der Staat.
Ja. Aber ich denke, wir werden in der Zukunft nochmal irgendwie eine Petition starten oder eine ähnliche Initiative. Das ein bisschen professioneller dann aufziehen, ja.
Cool.
So, wo waren wir? Genau.
Kannst du mich mal?
Ich kann dich auch kurz leise machen, ne? während du trinkst.
Gluck, 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 gluck.
Ich bin jetzt ein bisschen raus hier. Müssen wir dann halt auch nochmal schneiden. Warte mal, jetzt haben wir so den Client, CPU, GPU hatten wir. Jetzt steht hier, CPU-Anwendungen können rein theoretisch auch SMP. Weiß ich nicht, kennst du dich damit aus? Oder hast du das alles reingeschrieben? Oder hat es der Jojo reingeschrieben gehabt, weil der da auch irgendwie drin war?
Nee, das hatte ich wohl mit reingeschrieben. Ja, SMP, also ein Prozess, der auf ein Prozess, der auf alle Cores drauf parallel läuft, ist möglich. Ein Projekt macht das, meine ich auch. Andere Projekte versuchen es. Es funktioniert. Ja, Aqua at Home ist das, die es machen. Es funktioniert. Allerdings darf kein anderes Projekt auf dem Boeing-Client aktiviert sein, weil Boeing das nicht merkt, dass da ein SMP-Prozess läuft.
Und schießt den einen dann ab oder was?
Nee, das startet dann einfach, wenn vier Cores sind, startet es eines SMP-Prozess und drei normale.
Ja.
Und dann brauche ich kein SMP. Mhm. Also das läuft noch nicht so ganz genau. Das ist Feature-Request im Boeing-Client und ist, glaube ich, noch nicht wirklich richtig.
SMP ist Symmetric Multiprocessor.
Genau, das hast du einen Prozess, der aber,
Symmetric Multiprocessing, sorry.
Ja.
Also die ganzen Linux-Client haben, Linux-Server haben das ja auch an. Oder Linux allgemein.
Ja, genau. Also das Interessante ist halt, weil wir in der Multiprozessor-Welt leben jetzt seit ein paar Jahren schon.
Ja. Richtig.
Will man ja eigentlich sowas haben. Man will ja nicht bloß irgendwie einen Computer, einen Core belasten, richtig, sondern einfach richtig alle.
Und manche Projekte würden davon echt wahnsinnig profitieren.
Klar.
Weil sie eben wahnsinnig viel Arbeitsspeicher brauchen. Und wenn dann irgendwie pro Core so ein Gigabyte Arbeitsspeicher vorhanden ist, jede Work-Unit aber im Peak teilweise 2-3 Gigabyte braucht und wenn dann vier Prozesse gleichzeitig laufen und die alle zur gleichen Zeit den Peak haben, ja, dann stürzen sie alle vier ab.
Das ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen sollen die einfach den gleichen Speicher verwenden quasi.
Genau.
Ja.
Ja, super. Okay, was ist denn ein Quorum? Also wenn die Clients, wenn sie sich zwei verrechnet haben und einer nicht oder wie rum oder
ja so. Sozusagen also mit dieser Replication und Validation hat man eben noch dieses Quorum und dieses Quorum legt fest, wie viele richtige Ergebnisse will ich denn jetzt haben, damit ich am Ende ein wirklich validiertes Ergebnis habe. Kann ich sagen, okay, mir reicht ein Rechner, das heißt, sobald ein Ergebnis eingetroffen ist,
dann nehme ich das einfach an und sage,
dann nehme ich das einfach und dann ist in Ordnung, dann bin ich fertig. Man kann aber auch sagen, okay, Quorum von zwei, das heißt, es müssen zwei das Ergebnis eingesendet haben und beide müssen das richtig haben.
Ja. Beide müssen das Gleiche haben.
Das Gleiche haben,
das
genau.
Das Richtige weiß ich ja nicht.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Das Gleiche haben, wenn die ein unterschiedliches haben, dann wird eben noch ein Work-Unit rausgeschickt und einen dritten. Und halt das halt so lange gemacht, bis ich halt zwei Gleiche habe.
Sollte irgendwann passieren, weil sonst habe
genau.
ich beim nächsten Mal ja. sonst genau. habe ich und irgendwas falsch gemacht bei meinem Programm, wenn ja. jedes Mal andere Ergebnisse rauskommen.
So random.
Aber das drückt halt schon auf die Performance. Dann hat man quasi bei zwei hat man nur noch die Hälfte der
ja, klar. möglichen Rechner. Ja klar, aber ich meine, bei diesem Volunteer Distributed Computing musst du halt davon ausgehen, dass du den einzelnen Hosts nicht vertrauen
ja,
kannst.
Klar.
Und deswegen musst du das machen. Du musst diese Replication haben, diese Duplizierung haben, mindestens Duplizierung. Einige Projekte gehen sogar auf Triplicates. Mhm. Das heißt, sie wollen wirklich drei gleiche Ergebnisse haben. Aber um nicht da irgendwie so tausendmal das gleiche rauszuschicken und jeder kriegt ein anderes Ergebnis, gibt es da, kann man auch so eine obere Schwelle festlegen. Okay, ich schicke maximal fünf Work-Units raus. Ja. Und wenn halt von den fünf nichts ist, dann breche ich die Work-Unit ab und dann kriegt der Projektbetreiber eine Warnmeldung. Hey, die Work-Unit guckst du dir mal selbst an.
Ja. Das Problem ist halt auch mit irgendwie Prozessen, die dann nicht antworten quasi. Da muss man dann, das ist ja auch
genau.
immer Rechenleistung verbraten ist oder mögliche Rechenleistung.
Ja, genau, das wird alles, das läuft alles in dieser Quorum und Replication Einstellungen kann man festlegen, ja, wie viele Work-Units will ich raushauen, wie viele richtige Ergebnisse oder wie viele gleiche Ergebnisse will ich wiederkriegen, was passiert, wenn falsche Ergebnisse zurückkommen, also nicht passende Ergebnisse zurückkommen oder der Client einen Fehler zurückmeldet. Ja, wie viele Client-Fehlermeldungen lasse ich für eine Work-Unit zu?
Genau. Was ist mit Timeouts und so? Sowas?
Genau.
Genau, aber die Work-Units laufen ja auch meistens irgendwann ab. Die haben ja so ein Ablaufdatum
immer. Die haben so eine Deadline, ja.
Weil, ich meine, es wird immer so passieren, dass ein Client Sachen anfragt, aber dann irgendwie ein Jahr nicht eingeschaltet wird oder Boink nie wieder gestartet wird oder
sowas. Ja, genau, ne? Genau.
Und deswegen haben die meistens ein Ablaufdatum und.
Genau, diese Deadline, ja, ist meist so doppelte bis dreifache geschätzte Laufzeit der Work-Unit.
Das ist nicht so lang.
Nee.
Wenn man jetzt überlegt.
Also ich meine, wenn ich sage, so ein Ding läuft irgendwie 10 Stunden.
Ja.
30 Stunden.
Manchmal sind es, ja, die meisten Projekte haben, glaube ich, so um die 2 Wochen für so eine 3 Stunden oder 6 Stunden Work-Unit.
Ja,
also ist deutlich mehr, nee, mit doppelter Zeit ist, nee, ist deutlich mehr, ja. Also bei den Alpha-Projekten, die wirklich schnell was durchkriegen wollen, da ist es dann
genau. Weniger, manchmal aber, hat man ja auch, manchmal will man auch irgendwie was einfach nur ausrechnen und es ist dann auch nicht so wichtig, dass es mal, dass die ganzen Antworten alle sofort wiederkommen.
Ja, ich meine, das ist ja grundsätzlich bei diesem System. Du kannst nicht da irgendwie High Throughput kannst du machen, aber du hast es halt nicht vorgestern das Ergebnis.
Ja, klar.
Genau, wenn ich meine Work-Unit dann zurückgeschickt habe, wenn die durchs Quorum durch ist und validiert ist und sowas, dann kriege ich ja die Credits dafür. Wo du gesagt hast, da gibt es riesen Diskussionen drum.
Genau.
Aber die wird dem User dann gut gerechnet und dann gibt es da ja noch so einen Wert.
Kann er sich dann auf den Statistikseiten angucken, genau. Boingstats.com und so.
Und sich mit vergleichen und sieht, auf welcher Position.
Vergleichen mit anderen Leuten.
Da gibt es wahnsinnig viel Statistik. Also Statistikfreaks kommen voll auf ihre Kosten.
Genau.
Kann man wahrscheinlich auch die Daten sich irgendwo runterholen.
Ja, das ist alles über XML.
Ja, die Sache ist,
kann man sich, diese Statistiken kann man sich von jedem Projektserver ohne direkt über eine XML-API direkt frei
holen und kann mir selber nochmal eine Statistiken ausrechnen. Ja, genau.
Ja, die Sache ist ja auch eigentlich quasi das Einzige, was du effektiv zurückbekommst, also oder auch direkt einfach.
Ja, genau.
Stats,
ja.
Und das ist
dann gibt es ja noch diese Recent Average Credit.
Ja, der RAC, das ist sozusagen eine Messung dafür, wie viel die einzelnen Hosts jetzt leisten. Es wird über die letzten, meine letzten Informationen sind so, das wird über die letzten 7 Tage gemittelt. Wie viel Credits hat der Rechner in den letzten 7 Tagen, ich glaube, pro Tag geleistet? Mhm. Also wie viel Credits hat er für seine Work-Units in den letzten 7 Tagen pro Tag im Durchschnitt erreicht? Darüber kann man dann auch die Rechner dann gucken, wie cool die sind.
Du kannst hier pro Rechner kannst du gucken, wie dein Average Credit ist, wie dein Total Credit ist, welche Boeing-Version da gerade läuft. Also das sieht, glaube ich, weiß ich nicht, sieht das jeder oder sehen nur die Leute selber?
Du kannst bei den Projekten sagen, okay, ich will meine Hosts verstecken. Dann sehen andere nicht, was für Maschinen du hast, also welches Betriebssystem, welche Hardware und so. Die sehen nur, wie viele Maschinen du hast und die sehen, wie viele Punkte du damit machst pro Tag über alle Maschinen. Zusammen den Credit auf den Recent Average Credit aufaddiert über alle Maschinen.
Genau, sonst ist schon, also hier, ich sehe mir meine ganze History an Maschinen angucken, die ich jemals mit CT irgendwie verbunden habe. Das ist schon hart.
Du kannst aber auch, wenn du...
Wow, das ist sogar noch Pentium 3 Maschinen dabei.
Respekt. Ja, und über diesen Reset Average, über den RAC werden auch die Rechenleistung der Projekte hochgerechnet. Also wie viel Teraflop an Durchsatz die haben.
Mhm. Ist ja auch immer ganz nett zu wissen, wie cool seine Computer sind.
Genau, und darüber kann man dann nämlich auch rauskriegen, hey, so Folding at Home hat... Was waren es? 1,2 Petaflop an Rechenleistung?
Schon. Gar nicht so schlecht.
Was hat so ein Supercomputer gerade?
Ja, der neue Japaner ist bei 10 Petaflop.
Ist nicht und so hat, weit weg.
Ja, aber der ist jetzt in diesem Jahr erst eingeweiht worden.
Ja, ja.
Und Folding at Home hat seit 4, 5, 6 Jahren 1,2 Petaflop konstant.
Ja, das ist schon cool.
Das ist ordentlich. Okay, und Folding at Home hat noch die PS3, die ordentlich mit Gas gibt.
Zellprozessoren. Ne? Ja. Aber trotzdem, ich meine, dafür, dass du so einen in Anführungsstrichen Supercomputer für umsonst hast.
Richtig.
Also man muss immer noch die Leute mobilisieren, dass die quasi auch das eigene Projekt anklicken.
Ja, genau, das ist klar. Man muss irgendwie, die Wissenschaftler selbst müssen was tun, um bei der Community anzukommen. Was wir so gemerkt haben, das Beste ist, wenn die Wissenschaftler selbst in dem Forum von dem Projekt selber wirklich regelmäßig da sind, mit der Community sprechen, hey, was für Probleme habt ihr? Auf die Probleme eingehen, gucken, dass die Work Units, dass die Leute auch ihre Credits kriegen.
Credits!
Ja, du.
Punkte.
Ja.
Wie gesagt, dafür machst du das.
So einfach, manche machen es echt nur dafür. Und wenn sie keine Punkte, wenn sie einmal eine Work Unit, für eine Work Unit keine Punkte kriegen, dann sind sie vom Projekt weg für immer. Und
Freaks.
Ja, manche echt. Und was auch sehr gute PR für die Projekte ist, wenn sie wirklich Ergebnisse vorweisen können, so wie Einstein at Home, die regelmäßig neue Pulsare finden über dieses Projekt.
Ja. Kann man auf die Seite gehen, sieht man direkt irgendwie, 5. März haben sie schon wieder einen gefunden.
Ja.
Und die schreiben auch mal dazu, wer es gefunden hat, oder?
Genau, die schreiben immer dazu, wer es gefunden hat, und die schreiben auch relativ laienverständlich, erklären sie die Wissenschaft, die sie machen. Das ist wirklich das Beste, was so ein Projekt machen kann, um bekannt zu werden, um User zu kriegen.
Dann Boink ist die verbreiteste Plattform, aber ist erstens nicht die einzige und zweitens natürlich auch nicht die sicherste auf der ganzen Welt. Weil da hat sich so in den letzten Jahren bei Boink auch nicht so viel getan, irgendwie in der Weiterentwicklung. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also, du hattest gesagt, wenn man so auf so einen Pool-Rechner so installiert, kommt meist so Sicherheitsbedenken. Wieso? Ja. Was ist denn da schlecht dran?
Das Problem, was halt da immer genannt wurde, ist, man hat ja keinen Einfluss drauf, auf die Programme, die Projekte nachladen.
Genau. Es wird quasi irgendwelcher
Code wenn der Client das allererste Mal sich mit einem Projekt verbindet, dann lädt er erstmal eine Application runter. Richtig. Und führt die dann nachher aus. Und das ist halt bei vielen Systemadministratoren, gehen da sofort alle Alarmglocken an, verständlicherweise. Aber man kann Boink auch absolut in einer Sandbox betreiben, wo nichts rauskommt, nichts rausgeht.
Ja, man muss dann aber auch schauen, was benötigt die Applikation, um zu laufen. Zum Beispiel kann man ja quasi alles einschränken, aber dann funktioniert das Zeug halt nicht mehr.
Ja, das kann auch passieren, klar. Wahrscheinlich
SSL, also zum Beispiel, wenn ich jetzt...
die meisten Boink-Projekte gehen alle über ganz normale HTTP.
Oh. Okay.
Das ist... ich wüsste jetzt nicht, doch, Moment. World Community geht über HTTPS. Der Rest alles über HTTP, meine ich.
Okay, dabei muss ich...
Boink geht selbst nur übers HTTP-Protokoll. Manche nehmen noch... S dazu, manche nicht. Die meisten standardmäßig nicht S.
Also
es soll ja überall funktionieren. Ja, HTTP funktioniert überall.
Klar, das Problem ist quasi ähnlich zu dem gesandboxten Browser, den man ja eigentlich auch haben will. Also man führt ja auch irgendwie Code von fremd aus, jedes Mal, wenn man auf irgendeine Webseite geht in JavaScript.
Ja.
Da ist es halt aber auch so, dass man da nicht so tief kommt normalerweise. Also als JavaScript-Applikation.
Ja.
Weil da ist es halt so, man hat einen bestimmten Use Case, man will irgendwie Sachen ausblenden in einem Browser oder auf irgendeiner Webseite. Aber bei Boink ist es dann halt noch ein Stück weit mehr, weil man ja quasi, also zum Beispiel, man will irgendwie auf tiefe Libraries im Kernel zugreifen, weil man halt schnell sein will. Oder man will irgendwie in der Grafikkarte was rechnen. Und das ist ja auch gerade ein Problem, was in den ganzen Browsern jetzt gerade auch hochkommt, weil man will ja schnell irgendwie Grafik berechnen, man will ja die ganzen Grafikzeugs nehmen und dann muss man halt überlegen, wie kann man das am besten einschränken. Das ist bei den Browsern einfach ganz heißes Topic. Bei Boink ist halt so, dass es, also sehe ich so, dass es nicht so hart dran gearbeitet wird wie in den Browsern selber, weil da ist ein konkretes Ziel, was man verfolgt, und man will das unbedingt haben, weil alle wollen Bunt und Grafik im Browser haben und wollen, keine Ahnung, Counter-Strike im Browser spielen. Und bei Boink ist es halt eher so, ja, wir rechnen halt.
Ja, richtig.
Ich such das mal.
Zusätzlich gab es auch, also neben dem Sicherheitsproblem, gab es auch einfach keine Innovationen in letzter Zeit, oder? Dieser Boink-Client ist einfach seit
Der ist fertig.
Gefühlt 6 Jahren passiert da einfach nichts mehr.
Ja, das ist leider so. Das ist wirklich leider so. Und wenn neue Features reinkommen, dann ist es teilweise ein großer Pain, die überhaupt reinzubringen. Und wenn vorne ein Bug gefixt wird, werden hinten 3 neue wieder geöffnet oder alte wieder geöffnet. Es sind, ich weiß nicht wie viele, aber es ist nur eine Handvoll Leute, die wirklich durch den Code noch durchsteigen. Es ist über die Jahre gewachsener Code. Ich habe mich selbst noch nicht wirklich intensiv mit dem beschäftigt, aber ich habe es nur gehört, dass es wohl teilweise ziemlich schmerzhaft ist.
Also die Sache ist ja, man könnte denken, dass das ja gar nicht so viel macht eigentlich. Ich meine, es wird, also auf dem Server kann ich mir gut vorstellen, dann passiert halt viel mit irgendwie so Invalidierung und Zeugs, aber der Client macht ja eigentlich gar nicht so viel. Der fordert irgendwie mal
Der ist eigentlich nur so ein, ja.
Der fordert irgendwie mal ein Paket an und fordert seine Applikation an quasi, die es ausführt, das Paket, und das ist es ja quasi schon.
Ja, also, richtig.
Theoretisch.
Richtig. Ich meine, wo du gerade im Browser schon genannt hast, es gibt von 2 Tschechen, die haben das letztes Jahr auf dem Boink-Workshop vorgestellt, Boink im Browser. Mhm. Die können WebBean, nennt die sich, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fällt mir gerade ein. Da machen sie die Work-Units im Browser in JavaScript.
Mhm. Aber es hat dann nicht so unendlich schnell, oder?
Vor allen Dingen kann man da nicht die Präferenzen einstellen, wie viel will ich denn jetzt rechnen und so. Mhm. Da geht der Browser einfach komplett auf 100%.
Da geht er einfach ab.
Macht er mit Flash auch manchmal.
Ja, gut, das kennt man.
No, mit Flash also, kann man
aber das, ich meine, dafür sind deren für die müssen halt die Work-Units wahnsinnig kurz sein, so Minute maximal, damit der Benutzer, wenn er auf eine Website draufkommt, und die da kurz einen Blogartikel liest, dann in der Zeit schon 1 oder 2 Work-Units gerechnet hat.
Oder einfach,
ja, es ist echt eine coole, es ist echt cool.
Oder einfach alle Links vergiften, damit das Ding einfach weiterläuft. Das muss einfach die ganze Zeit weiterlaufen oder wild irgendwelche Iframes einbilden, die neuen Links, die du aufmachst. Da gibt's ja, also gibt's für das Bitcoin-Zeug. Da gab es ja auch so für dein JavaScript-Plugin.
Ja.
Und die haben da ja auch übles Zeug gemacht. Also.
Ja, das ist auch irgendwie ein Browser-Grid.
Genau.
Boink ist, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, seit Februar 2012, also so 10 Jahre jetzt gerade, ist es schon.
Februar 2012?
2000.
2000,
obwohl das ist. Nach 2012.
Vor dem Euro. Ja. God damn, das ist echt alt.
Ja, es ist.
Konnte man noch in D-Mark spenden.
10 Jahre alter Code, aber ich meine, da gibt's natürlich auch noch größere, schlimmere Projekte, wenn man sich so LibreOffice oder sowas anguckt.
Ja, klar.
Ist dann wahrscheinlich noch schlimmer.
Klar.
Komisch, dass da so wenig passiert einfach. Ich meine,
das ist
das größte, bekannteste Projekt und ziemlich viele.
Boink hat in dem Bereich ein Monopol, muss man so sagen. Mhm.
Und dass da trotzdem so wenig Innovation in letzter Zeit passiert ist. Also ich meine, sie sind Open Source.
Also ich denke auch,
aber kommt man da einfach schwer rein oder ist es einfach dieser dreckige Code?
Es ist teilweise auch, glaube ich, die Politik von denen, die das machen da in Berkeley. Mhm. Nichts geht ohne deren Okay. Mhm. Sie sind eigentlich die einzigen, die schreiben den SVN-Zugriff haben.
SVN,
alles ja, SVN, klar.
Aber das war neu zu 2000.
Ja, und die stellen sich nicht mehr um. Und
also die Frage ist, kann man es einfach forken und neu machen?
Klar,
das ist doch kein Problem.
Ja, das Problem ist, glaube ich...
Achso, die haben ja das Copyright, oder?
Du müsstest es umbenennen und dann ist eben noch so ja das Problem, du musst die Leute erreichen.
Mhm. Und du musst den Leuten die Credits geben, wenn sie was gerechnet haben. Das Allerwichtigste.
Richtig.
Ja. Ja, das ist leider echt das Allerwichtigste.
Hatten wir im Forum schon so übelst scharfe und böse Kommentare und Beiträge, wenn die Leute ihre Credits nicht gekriegt haben. Wir betreiben ja auch selber Projekte und da haben wir schon echt das Übelste erlebt. Das geht
also
gar nicht.
Ja, also das
Problem. Bei dem einen dachten wir echt, okay, der klingelt gleich und geht mit dem Messer auf uns los.
Gib mir meine Punkte! Ja, also das ist halt ein Problem. Man will den Code auch nicht, wahrscheinlich auch nicht anfassen, weil man Angst hat, dass die Credits nicht mehr funktionieren.
So, vor 2 Jahren haben sie das Credit-System komplett umgestrickt, das dritte System jetzt schon, um auch die Grafikkarten und dieses projektübergreifend, um das besser zu normalisieren und auch die Cheater mit optimierten Clients.
Optimierte
Clients. Ja, es gab sowas wie optimierte Clients, die dann einfach mal mehr Rechenzeit zurückgemeldet haben, als es eigentlich gelaufen ist und so.
Die Cheater.
So, fuck. So, ich habe jetzt mehr Numbers. Ja,
Wahnsinn. Okay, also das ist ein bisschen schade, dass sich da irgendwie wenig tut. Es hat immer irgendwie noch Sicherheitsprobleme. Eine neue tolle Technologie wäre ja auch, das auf Peer-to-Peer-Basis irgendwie aufzubauen. Ich meine, das ist jetzt so ein System, Server-Client, ganz normal.
Richtig.
Die reden miteinander, der eine schickt dem einen, der andere meldet dem anderen zurück. Nix irgendwie Besonderes, halt irgendwie...
Nicht den coolen neuen Scheiß.
Irgendwie genau. aus dem Jahr 2000 bestehende Technik, ja.
Genau.
Mittlerweile neuer wäre ja Peer-to-Peer, obwohl das ja jetzt auch schon nicht mehr so neu ist, aber
ja.
Für Boeing-Zeitverhältnissen wäre das ja irgendwie noch krass neu.
Ja.
Warum baut man sowas nicht ein? Auch auf,
ist ja, so, ich meine, sowas gibt es.
Sowas gibt es, okay.
Ja, sowas gibt es. Das nennt sich Mage oder Mage, wie auch immer. Kommt aus Marburg, vom von einer Informatikabteilung, Informatikfachbereich. AG Freisleben, von Professor Freisleben, die haben das Ganze in Java gemacht, wirklich auf Peer-to-Peer-Basis und komplett verschlüsselt. Da wird wirklich alles verschlüsselt, weil es auch als verteiltes Bezahlsystem gedacht ist.
Mhm. Also.
Also wirklich im, ja, weiß jetzt nicht unbedingt Enterprise-Umfeld auch, aber wohl auch Enterprise.
Nicht nur Enterprise, aber auch Enterprise.
Ja, und die haben das Ganze auf Java, ist plattformunabhängig, Peer-to-Peer-Basis, wo jeder auch irgendwie gleichzeitig Client und Server sein kann.
Mhm. Ja, okay, Peer-to-Peer halt.
Die, richtig. Und ja, das Problem bei denen ist, die haben keine Anwendung. Die haben das System, aber irgendwie keine Anwendung.
So, ja, wir haben das super tolle System, aber wir haben keine Use Case. So, ja, dann machen wir es nicht einfach. Wir tun es mal auf unsere Website und geben damit an, was wir alles für tolle Sachen können. Und wir können Credits vergeben bestimmt auch. Oder ja, können Sie Credits vergeben?
Ich weiß es jetzt nicht.
Oh, das hilft nichts. Das ist dann quasi schon tot.
Ich weiß es nicht genau. Ja, das ist halt so ein System, was das muss man einfach mal in Angriff nehmen, mal versuchen aufzusetzen. Vielleicht auch erstmal im Hintergrund hinter Boeing betreiben, um erstmal die Leute so nach und nach auf das neue System umzustellen. Mhm. Weil wenn man jetzt einfach ein bestehendes Projekt komplett auf das neue System umstellt, dann verliert das Projekt sämtliche User.
Mhm.
Weil keiner irgendwie will sich was Neues. Diese Hürde, wer was Neues anzufangen, ja. Ist bei den meisten dann doch sehr hoch.
Ja, also ich glaube, was da hilft, was ja auch bei den ganzen neuen Bitcoins funktioniert hat, ist, die Leute kriegen mehr Punkte, wenn sie einfach am Anfang dabei sind.
Nein, das ist ja, so. Das hilft bei Folding at Home. Wenn die ihren neuen Client, irgendwie einen neuen Client, der ein bisschen mehr kann, dann geben sie dem irgendwie 1,5-fache Punkte pro eigentlichen Punkt und dann stellen alle auf diesen neuen Client um, der aber speziell nur für eine neue Grafikkarte optimiert ist. Ja. Das heißt, nur die Leute, die diese neue super neue Grafikkarte haben, die irgendwie einen Monat alt ist, die kriegen diese super vielen Punkte, die können den nutzen. Ja. Alle anderen, die sind irgendwie außen vor und das ist irgendwie auch nicht so perfekt, so der super Weg, weil das ist dann eigentlich nur noch die Hardcore-Cruncher.
Also die Sache ist, man muss irgendwie einen neuen Anreiz schaffen, das quasi zu verwenden, außer Punkte sammeln. Die Frage ist halt, was gibt es da
genau,
für
das,
Möglichkeiten?
Da überlegen wir uns schon seit Jahren irgendwas. Und
T-Shirts!
Ja, aber da muss man auch wieder Punkte sammeln, um T-Shirts zu bekommen.
Ja.
Das ist halt das Problem. Immer sind Punkte da eigentlich.
Irgendwie musst du ja, irgendwie glaube ich, muss man immer irgendwie eine Gegenleistung haben.
Ja.
Ja, aber
die Briten haben jetzt sowas wie, das nennt sich Charity Engine, ist so ein...
Gibt Social Credits.
Nee, Social die haben Credits. Wirklich, die verlosen wirklich. Wenn man da mitmacht, kann man 10.000 Pfund gewinnen.
Mhm.
Die verlosen unter den Teilnehmern, glaube monatlich 10.000 Pfund.
Mhm.
Das ist ja schon muss man aber auch erstmal haben.
Ja.
Richtig, also der hat echt über die letzten zwei Jahre hat er richtig die Werbetrommel gerührt. Ist ein guter Manager, der das macht. Der aber auch Ideologien hat und visionär große Ziele.
Ja.
Okay, was ist das für ein Projekt?
Charity Engine, die unterstützen hauptsächlich gemeinnützige Krebsforschungsprojekte, Proteinfaltung und sowas.
Mhm.
Macht er hauptsächlich. Und da stehen dann auch große Charities, wie es im Englischen heißt, gemeinnützige.
Die Webseite sieht auch schick aus, kann man nicht sagen.
Ja.
Das macht es schon besser automatisch.
Und die setzen den Boeing Client 6.0, wenn ich mich recht entsinne, ein. Derzeit jetzt aktuell ist 7.0.
Okay.
7.0.25. Und der 6.0er ist, glaube ich, 3 Jahre alt oder was? Aber den setzen sie ein, weil er stabil ist. ja, gut. Kleine Anekdote nebenbei.
Ja. Okay, aber diese Charity auf Boeing.
Beta sind sie aber noch, sagen sie.
Ja, aber läuft
schon. Das heißen wahrscheinlich alle einfach.
Ja,
so wie bei Google, wo auch alles Beta ist.
Ja, es ist, immer. Ich glaube, es ist so richtig...
Google Search Engine Beta.
So richtig nicht Beta ist, glaube ich, keiner.
Sie haben einfach alle
entweder Angst. Alpha oder Closed Alpha, Alpha
die,
oder
die Beta. Die Sache ist halt, wenn irgendwie ein Bug ist, dann darf es ja gar nicht fertig sein, weil es ja ein Bug hat.
Richtig.
Ja.
Okay. Gut, also neben diesem Mage benutzen halt noch ein paar Leute eigene Sachen.
Eigene Folding at Home oder Distributed Net, die setzen eigenen ein. Muon hat einen eigenen, Evolution at Home hat einen eigenen auf E-Mail basierten.
Auf was?
Auf E-Mail basiert. Die Work Units werden per E-Mail verschickt.
Super cool.
Macht einer alleine.
Klicke ich die dann an oder was?
Irgendwie so, keine Ahnung.
Wahrscheinlich machst du das.
Ich mach, aber
Jojo. Sie haben Post.
Eine neue Work Unit.
Klick. Ja, warum nicht?
Die verschicke ich dann wieder.
Und die schickst du dann wieder zurück, oder? Mit E-Mail, oder?
So macht es jetzt der Jojo, der das so ein Umbrella-Projekt in Boink aufgesetzt hat und Evolution at Home jetzt wirklich in Boink reingepackt hat. Und der kriegt dann die E-Mail, der macht mit dem Projektbetreiber, schickt er sich die großen Work-Unit-Pakete, irgendwie immer 1000 Stück oder was, per E-Mail hin und her.
Ja gut, ich meine, wenn man auch...
Wenn man ist auch Evolutionsforschung... ist eins von den Projekten.
Also die Sache ist ja auch, wenn man jetzt irgendwie Kisten nicht direkt am Internet hat, dann ist es ja quasi die einzige Möglichkeit. Sowas, wenn man mitspielen will und Punkte sammeln will.
Man kann es über einen USB-Stick machen. Man kann ja, genau. Auf einen USB-Stick draufpacken und das Ganze über einen USB-Stick laufen lassen. Ja,
oder
du brauchst ja nichts installieren. Du kannst es ja wirklich portabel einfach nur die Binary haben.
Reinklatschen und dann die Ergebnisse mitnehmen wieder.
Genau. Das machen relativ viele eigentlich.
Echt? Ja. Das ist krass. Aber gut, wenn man da auch richtig dicke Energie hinter hat, hinter irgendwo was weiß ich, dann kann ich mir das schon vorstellen. Also wenn man irgendwie ein riesiges Forschungsnetz hat, was einfach sonst brach liegt und man hat die Freigabe bekommen, warum nicht?
Ja.
Bei diesem Mage, da habe ich halt auch den Vorteil, weil es Peer-to-Peer ist, dass ich selber eine Work-Unit reinstellen könnte, die dann selber Pakete reinstellen könnte, die dann verteilt gerechnet werden, ne?
Ja, das ist theoretisch möglich. Ist natürlich wieder die Frage mit der Sicherheit, wem vertraue ich das
Paket zu versenden?
Was
du rechnen sollst?
Nee, wem vertraue ich das seinen Applikationen? Weil zu einem Paket gehört ja auch immer zu einem Arbeitspaket gehört ja auch immer irgendeine Applikation, irgendeine ausführbare Datei, irgendeine Binary. Und wenn das jetzt irgendwie Hans Meier aus Hintertupfingen ist, der da so eine Binary reingestellt hat,
würde man der vielleicht nicht vertrauen, ja.
Genau, und so genau habe ich mir Margin noch nicht angeguckt, kann da jetzt nicht so direkt was drüber sagen.
Aber ich meine, sowas gibt es ja auch schon ganz Large Scale, zum Beispiel bei den ganzen Bots. Für Windows und für Mac jetzt auch. Die sind ja, ganz viele neue sind ja jetzt auch schon auf Peer-to-Peer umgestiegen und die machen ja auch Verschlüsselung und die wissen, welcher, wenn einer was schickt, ob das Command and Control ist oder ob das halt einfach nur ein anderer Bot ist.
Ja.
Und ich meine, das funktioniert ja schon, könnte man denken.
Ja.
Und die können ja auch die stellen ja quasi auch Rechenleistung bereit, ja? für andere Sachen halt, aber oder halt Netzwerk.
Ist auch Ressourcenausnutzung, brachliegende Ressourcenausnutzung.
Also manchmal nicht ganz brach, weil die halt mit der gleichen, mit dem gleichen Rechten und Zeug laufen, aber es ist quasi ganz ähnlich.
Ja, es funktioniert auf alle Fälle und
funktioniert einiges besser. Und man hat auch Use Cases, nämlich irgendwie Spam verschicken.
Andere Leute ärgern.
Nicht unbedingt ärgern, sondern Geld verdienen damit.
Aber ich habe ja, wenn ich Boink benutze, also das Problem, wenn ich jetzt gerade die eine Aufgabe, die ich jetzt als Wissenschaftler jetzt gerne sofort gerechnet haben will, weil es mich irgendwie interessiert, habe ich ja eigentlich keine Möglichkeit.
Im Moment nicht. Es gibt von verschiedenen Projekten Bestrebungen, wirklich so eine Submission-Plattform, Submission-Web-Interface zu machen, wo wirklich gesagt wird, hey, wir bieten dir Rechenleistung. Wir haben hier die Applikation, ist jetzt irgendwie Proteinfaltung oder Proteindocking mit Autodock. Das ist so ein Standard-Tool, was sie alle einsetzen, Open Source. Wird auch von einigen Projekten eingesetzt und dass dann wirklich so ein Web-Interface gebaut wird. Hey, Wissenschaftler, du kannst dich hier registrieren, lad hier deine Rohdateien hoch. Das ist, muss das und das Format sein, das ist Standard, da kann nichts kaputt gehen. Wenn da irgendwas nicht koscher ist, dann funktioniert es einfach nicht. Und dann kannst du hier über unser System rechnen. Es sind einige Projekte, die das in Planung haben, beziehungsweise auch schon einige Closed Tests haben, Closed Beta, Closed Alpha, Alpha-Test. Da kommt auf alle Fälle jetzt so, vielleicht sogar noch in diesem Jahr was.
Weil wäre sinnvoll, weil meistens sonst, wenn ich erst irgendwie 5 Monate warten muss, bis das endlich mal durch diesen riesengroßen Boeing-Prozess durch ist, bis das alles verteilt ist und alles 5-mal gerechnet worden ist,
bis
die Ergebnisse zurückgekommen sind und dann dem eigenen Wissenschaftler wieder zur Verfügung gestellt werden.
Ja.
Also, da vergehen ja Monate.
Teilweise ja. Kommt halt wirklich drauf an, wie viel Durchsatz hat das Projekt. Es gibt Projekte, die haben vielleicht ein paar hundert aktive User. Okay. Andere haben mehrere tausend Maschinen, mehrere 10.000 Maschinen da stehen. Die haben natürlich einen deutlich größeren Durchsatz.
Ja, trotzdem, es gibt halt nichts, wo ich sagen kann, hey, rechne mir mal das bis morgen durch. Ja, ich brauche das für mein
es
Paper
gibt,
oder
es
so.
Es gibt sowas institutsintern. Die University ist was, King's College in London. Ja, die hat das über ihre 3 Campi in London verteilt, hat sie so ein internes Boeing-Netzwerk aufgebaut, wo wirklich die einzelnen Forschungsgruppen und Masterstudenten, die an ihrer Thesis arbeiten, wirklich dann selber da auf ihr campusweiten Cluster nutzen können.
Das ist schon echt sweet.
Und das haben sie halt Boeing jetzt wirklich als Alternative zu einem neuen Hochschulcluster genommen. Und da sparen sie im Jahr, glaube ich, 500.000 Pfund.
Okay.
Setzen jetzt Boeing ein auf den ganzen Büro-PCs, die da eh rumstehen, auf den Pool-PCs und
wo sie Strom eh bezahlen müssen.
Richtig, anstatt sich dann neue Hardware zu kaufen, wo sie in 5 Jahren eh einen neuen Rechner werden brauchen.
Und genau, und der Cluster wird ja immer schneller mit der Anzahl der ausgetauschten Einzel-PCs auch so nach und nach. Und von daher.
Genau.
Wird das einfach.
Es war nur ein großer Kampf und großer Pain, ja, im Prinzip von einem Mann alleine, mir fällt der Name jetzt nicht ein, der das wirklich da intern in der King's College wirklich vorangetrieben hat und initiiert hat. Und der hat das erst in einer kleinen Forschungsgruppe nur, wirklich 1-2 Büros, dann departmentweit, campusweit und dann nach und nach aufgebaut. Ich glaube, das hat insgesamt 3 Jahre gedauert.
Aber er hat den Kampf gewonnen.
Er hat den Kampf gewonnen und die ganze Uni hat jetzt gewonnen.
Ja, dank ihm.
Genau.
Er hat bestimmt jetzt auch eine Plakette oder sowas bekommen. Oder Punkte. Ganz viele Boeing-Punkte bekommen dafür.
Er ist so ziemlich auf jedem Boeing-Kongress irgendwie vertreten und macht da einen Vortrag.
Er ist der Boeing-Master.
Redet da immer ganz stolz, hey, wir sparen im Jahr 500.000 Pfund.
Ja, klar. Und ja, er hat jetzt so viele Boeing-Punkte.
Nee, es ist ja wirklich nur intern, also von außen rechnen die gar nichts und du kommst auch von außen nicht rein.
Nee, ist ja auch okay. Also. Aber interne Boeing-Punkte.
Ja.
Und wie viel Power haben die da in ihr,
das weiß ich
insgesamt?
Nicht.
Das muss ja schon eine ganze Menge sein. Dann.
Ich kann eine Folie raussuchen, aber vielleicht finde ich die Folie, kann ich dann in den Shownotes verlinken.
Das ist cool. Also, das Interessante ist dann ja auch immer, wenn neue Kisten ausgerollt werden, dass das dann einfach mitkommt. Dass du es quasi als Standardapplikation immer dabei hast.
Das will ja Sony mit seinen Vios machen. Boing. Sony Vios sollen, ich weiß nicht, ob das jetzt kommt oder ob es schon draußen ist. Doch, in den USA ist es schon. Die Sony Vios, die in den USA verkauft haben, haben standardmäßig Boeing drauf. Beziehungsweise einen abgeänderten Boeing-Client.
Die sind schon zu einem Projekt attached.
Die sind zu einem Projekt attached, ja. Zu ein paar ausgewählten Projekten attached. In den USA ist auch Intel ganz groß dahinter. Intel Progress Through Processes Initiative, das geht über Facebook hauptsächlich. Da haben sie dann auch wirklich ziemlich viele Amis, ein paar Millionen Amis wirklich über darauf aufmerksam gemacht, halt über Facebook.
Mhm. Interessant.
Da haben die Amis ein paar coole Kooperationen am Laufen mit Intel, mit Sony.
Cool.
In Deutschland stockt es noch etwas.
Ja. Dafür ist ja der Rechenkraft e.V. da.
Genau, das ist unser selbst erklärtes Ziel, das irgendwie zu machen.
Wenn ich jetzt aber selber ein Projekt einstellen will, wie müsste ich denn das angehen? Was müsste ich denn da so machen?
Zunächst müsstest du dich erstmal durch das Boeing Track Wiki. Die setzen als Plattform dafür Boeing, setzen das Track ein. Da sind so ein bisschen so die Grundzüge, so ein kleines How-to, how to start, get started, aufsetzen. stark empfohlen wird ein Linux-Server. Ja, man muss halt sich so einen Server hinstellen.
Oder halt Windows mit SQL.
Nee, aber es gibt auch so eine fertige Virtual Machine, die so ein Boing-Server ist. Okay. Virtual Machine kann man sich einfach runterladen, laufen lassen, dann hat man einen Boing-Server lokal auf dem Laptop laufen. Mhm. Geht auch.
Oder so halt hat, in seinem VMware ESX irgendwas.
Ja, kann man auch in eine Cloud reinpacken.
Klar.
Ja, und dann hat man einen Boing-Server laufen. Das war's. Das ist eigentlich nur Starten von einer Virtual Machine. Da muss man eine Applikation reinpacken, die natürlich lizenzmäßig erlaubt, dass man sie kostenlos an alle möglichen verteilen darf.
Oder ich schreibe selber eine.
Oder man schreibt selber eine, genau. Packt dann die Work Units rein. Also die meistens ist es einfach nur so Parameter-Range, die man für seine Applikation festlegt. Ich will jetzt die Primzahlen in dem und dem Bereich jetzt mal berechnen, suchen. Server macht dann raus mal irgendwie Work Units. Und dann muss man nur noch sehen, dass die Leute die IP-Adresse oder die Webadresse von dem Server kennen.
Und bei sich eintragen.
Und dann läuft's.
Das heißt, da ist überhaupt gar kein Approval-Prozess oder sowas, dass da irgendwelche Leute
jeder kann sein eigenes Projekt. Nein.
Durchgucken
und sagen. Jeder kann sein Projekt einstellen.
Die Leute müssen halt draufklicken und damit du da irgendwie auf die offizielle Webseite kommst, ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen.
Nö, auf die offizielle brauchst du auch noch nicht mal.
Ja, ja, aber das macht natürlich schon ein bisschen was her dann.
Ja, klar. So nach und nach, wenn du da auf die offizielle Liste kommst, dann bist du im Prinzip.
Genau. Oder wenn du von irgendjemand anders geplagt wirst, einfach.
Ja. So wie bei, und wenn man halt irgendwie spezielle Hilfe haben will, um wie man so einen Rechner aufsetzt, wie man so ein Projekt aufsetzt, auch mehr als nur so ein kleines, ich probiere das jetzt mal gerade aus und vielleicht kann ich ja mal ein paar Freunde dazu irgendwie überreden, da kurz da mitzurechnen. Mhm. Wenn ich das wirklich als Wissenschaftler wirklich professionell aufsetzen will, dann am besten einfach mal uns Rechenkraft ansprechen. Wir haben zwei eigene Projekte am Laufen und haben hier Constellation at Home bei ihrem Projekt geholfen, das ein bisschen mit aufzusetzen.
Was war da nochmal, warum haben die nochmal gerechnet oder was war das Ziel?
Lass mal
Constellation. Achso, genau,
wir kommen.
Genau, also wenn ich ein eigenes Projekt will, brauche ich nur den Server und dann kann ich schon losrechnen. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass
ja, das so hat Jojo at Home, also unser erstes Projekt, angefangen. Das war der Jojo aus Berlin, langjähriges Mitglied bei uns und langjähriger Cruncher. Der hat gesagt, hey komm, ich probiere das mal aus, da gibt es diese Virtual Machine. Die hat da jemand zusammengestellt, er hat sie sich runtergeladen und einfach mal gestartet und dann lief er auf seinem Laptop, 512 Megabyte RAM, lief dann die Virtual Machine und dann hat er auf einmal so ein paar tausend User da drauf.
Mhm. Und dann war es irgendwann so viel.
Und dann lief's und auf einmal war der Server offline und alle dachten im Forum, hey, was ist los? Ja, meine Frau hat einen Stecker gezogen.
Aber ist doch ein Laptop, verdammt. Du musst es aushalten.
Ja, und dann wurde das Projekt dann irgendwann zu groß und dann ist er doch auf einen richtigen Server im Hoster gehostet in Deutschland umgezogen und läuft da jetzt. Mhm. Das ist jetzt eigentlich nur so ein Wrapper-Projekt. Nicht Boing-Projekte, nicht Boing-Applikationen, die er persönlich interessant findet, packt er da rein, kann man sich aussuchen und dann läuft's.
Mhm. Aber trotzdem läuft's über Boing.
Das läuft alles über Boing, genau.
Mhm. Okay. Ja. Ja, dann können wir vielleicht noch ein bisschen zum Rechenkraft e.V. kommen.
Also, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, dass nicht unbedingt jede Applikation geeignet ist, verteilt zu werden. Also man sollte zusehen, dass man die Laufzeit der Work Units gut einstellen kann. Sollte idealerweise, würde ich mal so sagen, zwischen 3 und 6 Stunden Laufzeit sein. Ich sag mal maximal 24 Stunden Laufzeit. Regelmäßige Checkpoints, das heißt, er kann, wenn der Rechner ausgeht oder der Boing-Prozess beendet wird oder so, an der Stelle, wo er aufgehört hat, weitermachen. Und die Work Units sollten halt wirklich voneinander absolut unabhängig sein.
Mhm. Du hast hier so ein Positivbeispiel. Primfaktorzerlegung ist wohl richtig gut zu verteilen.
Genau, Primfaktorzerlegung ist gut zu verteilen. Signalanalyse ist gut zu verteilen, wo du einfach so ein Signal irgendwie von 10 Minuten Signal hast und das auf gewisse Pattern dann untersuchst.
Seht die. zum Beispiel.
SETI, genau. Oder Einstein et al., die machen genau das. Mhm. Oder so Protein-Docking, Protein-Strukturvorhersage, wo du Protein hast und der einfach rechnet und guckt, ob er die Struktur vorhersagen kann oder nicht.
Und was eignet sich nicht zum Beispiel?
Crash-Test-Simulationen, Strömungsmechanik-Sachen, die eignen sich nicht, weil die einzelnen Daten viel zu abhängig voneinander sind und die Datenmenge selbst, die nötig ist, um so einen Zeitschritt da auszurechnen, einfach viel zu groß ist.
Was heißt, da bräuchte ich dann wieder einen Supercomputer.
Da braucht man eigentlich einen Supercomputer.
Ja, aber wenn man sowas macht, dann hat man das wahrscheinlich auch.
Nicht unbedingt. Ja, also, nicht unbedingt. Also so Strömungsmechanik eignet sich auch mal für irgendwie so ein, ja, teilweise auch für ein Schulprojekt oder sowas.
Aber Crashtest ist dann halt schon.
Ja, Crashtest. Naja, für so eine Physik-AG an der Schule könnte ich mir das auch irgendwie vorstellen.
Aber geht halt nicht mit Boeing so gut.
Nee, mit Boeing geht das nicht.
Genau. Stichwort ist da auch embarrassingly parallel.
Ja.
Das ist genau das, was man eigentlich sagt. Man hat verschiedene Tasks und die brauchen so wenig wie möglich Interaktion untereinander, damit das quasi funktioniert.
Genau.
Ich verlinke das einfach mal.
Es gibt ein eher akademisches Ansatz, MPI über Boeing zu machen, Message Passing Interface neu zu implementieren, um damit dann auch die einzelnen Clients, dass die einzelnen Clients untereinander MPI betreiben.
Schwierig.
Ich glaube, der arbeitet seit 3 Jahren daran.
Ist ja kein Problem. Kann er. Nö. Wenn er für Geld bekommt.
Er ist, glaube ich, auch da in Berkeley in der Arbeitsgruppe da tätig.
So. Okay, dann Rechenkraft e.V. Also, wo kommt ihr her?
Wir kommen aus ganz Deutschland, eigentlich international, wobei unsere Mitglieder eigentlich bis auf 1 oder 2 Ausnahmen aus Deutschland sind. Gründer ist Michael Weber. Auch Vorstand und der kommt aus Marburg. Wir sind in Marburg am Amtsgericht registriert und ja, unsere Mitgliederversammlung, unsere jährliche, die wir einfach aufgrund dem deutschen Vereinsgesetz einfach machen müssen, die findet dann im IRC statt, IRC. Abstimmungsverhalten und sowas, das ist auch ganz normal darüber, wir haben eine normale Satzung, die das erlaubt. Als wir uns registriert haben, konnten wir das Amtsgericht davon überzeugen, dass das so geht und in Ordnung ist.
Sehr cool. Alter.
Wir treffen uns da im Internet.
Ja, ich meine, das kann man ja machen und auch Abstimmungsverhalten, das kann man ja über One-Time-Keys, die man vorher verschickt, kann man ja wirklich validieren, hey, der da jetzt für den und den Nickname abstimmt, das ist wirklich der und der. Das kann man ja, da kann man sich ja absichern. Das geht alles.
Mhm. Okay, also ganz Deutschland verteiltes Projekt, viele Leute, die mitmachen, ihr habt ein Forum.
Wir haben ein großes Forum, wo Hilfestellungen zu allen möglichen Boeing- und Nicht-Boeing-Fragen, also Distributed Computing, Distributed Thinking, ist alles da drin, Citizen Science, allgemeine Hardware-Fragen. Wir haben einen kleinen Abschnitt, wo so ein bisschen sich die Overclocker treffen und sich ein bisschen austauschen.
Wie sie mehr Punkte bekommen.
Ja, oder einfach nur, wie welche Hardware ich jetzt einsetzen muss, damit ich möglichst effizient rechne.
Ja.
Da haben wir so 2, 3 wirkliche Cracks.
Ja, also das ganze Phänomen gab es ja auch oder gibt es ja auch für das Bitcoin-Zeug, weil da will man ja tatsächlich dann so maximieren quasi sein Throughput.
Genau.
Und zwar wirklich hardcore-mäßig. Hier bei Boeing ist es so, okay, dann rechne ich halt nicht so unendlich schnell. Aber bei Bitcoin war es halt.
Boeing, da gibt es auch einige, die haben sich. Dazu ich weiß nicht, ich muss mal raussuchen, kann ich auch noch in den Shownotes dann verlinken, so ein paar Bilder von so Heimclustern, die sich die Leute selbst hingestellt haben. Großes aus eigenen, aus so ein paar Holzbrettern zusammengehauenes Regal. Das könnte hier im Scheck stehen, ohne Probleme. Ja. Wo dann wirklich die blanken Platinen drin stehen und da sind einfach nur eine Grafikkarte neben der anderen drin hängt. Okay. Und einfach nur im großen Holzgerüst.
Ja, genau. Also wir haben ja auch Serverschränke.
Ja, aber die sind doch stylisch. Die sind professionell.
Ja, die wären professionell, wenn wir auch 21 Zoll Rack einschieben.
Ja, es ist nicht 19 Zoll. Nein.
Nicht 19 Zoll. Oder 23. Wir haben irgendwie 21 Zoll. Das ist einfach, was einfach nirgendwo du herbekommst. Deswegen sind da Metallplatten drin. Und wenn ihr sehen wollt, dann kommt einfach hier ein Check. Wir zeigen euch das
gerne. Ja, super awesome hier.
Super gut. Wo waren wir? Achso, genau. Aber beim Bitcoin war es wirklich so, gab es so Rechner, wie kommst du auf dein Break-Even, wie schnell und was ist das beste Rack für den Preis und so. Also da war das richtig extrem. Und zwar schnell, also so ja. wirklich von 0 auf X in ja, zwei richtig. Monaten vielleicht.
Ja, genau, das war ein echter Hype. Und genau, in Boeing ist es wirklich so eine ja, international eingeschworene Gruppe, die sich da wirklich in 2-3 Foren wirklich da austauscht und
ja.
Ja. Genau. Also das ist wirklich so, ja, wir haben das Forum, wo wir dann auch wirklich projektspezifisch und wissenschaftsbereichsspezifische Foren haben, wo wirklich die, ja, teilweise auch die Wissenschaft der Projekte selbst diskutiert wird. Macht das Projekt jetzt wirklich Sinn oder ist das andere Projekt nicht vielleicht, macht das nicht vielleicht genau das Gleiche?
Oder macht es nicht mehr Sinn sogar?
Ja, oder macht das einfach nur eine Busy Loop?
Genau. Ja, dass dein CPU einfach, dass er was tun soll.
Gibt's das auch, ja?
Sowas gab es.
Was war das?
Ich weiß jetzt nicht, wie das Projekt hieß, aber sowas gab es, dass da so ein Projekt so versucht hat, hey, wir trollen mal hier ein bisschen.
Genau so okay, wie das hat irgendjemand rausgefunden und hat dann.
Ja, es war ziemlich schnell rausgefunden. Es gab auch mal ein Projekt, das wirklich ein Virus verteilt hat. Mhm. Aber das war, glaube ich, noch nicht mal einen Tag alt. Da war in allen Foren im Distributed Computing Bereich, in allen Foren große Warnmeldungen: hey, bloß nicht das Projekt anstellen, da habt ihr euch sofort ein Virus gehalten, eingefangen. Und dann wurden die auch, ja, 2-3 Tage später war das auch direkt bei den Antivirenherstellern direkt gelistet und. Mhm. Also diese Kommunikation findet international ziemlich gut statt. Ja. Was auch sehr awesome ist, mit Boeing kannst du deinen gestohlenen Laptop tracken.
Wenn der wieder angeht.
Wenn der wieder angeht, weil Boeing kannst du ja so einstellen, dass er als Daemon im Hintergrund läuft. Beim Booten direkt, ohne anmelden. Mhm. Und er hat dann ja eine IP-Adresse. Über die IP-Adresse kriegst du es dann ja sofort raus. Und die IP-Adresse wird ja an den Server gemeldet. Da wurden schon 3-4 Laptops wieder gefunden. Die gestohlen wurden.
Okay. Sehr cool. Du musst halt ein Windows installiert haben, weil ansonsten wird die direkt geplättet und dann wird Windows installiert.
Das ist halt ein bisschen ich weiß jetzt nicht, was für Maschinen das waren. Keine Ahnung.
Ja, also das ist ja ein großes Problem, wenn die Leute, die ihren Computer klauen, mit deinem Betriebssystem nichts anfangen können, dann
ja, wird richtig.
Das richtig schwierig. Oder du hoffst halt einmal, dass es einmal hochfährt und dann siehst du es ja quasi auch schon.
Aber heutzutage genau. haben die ja keine CD mehr drin, das heißt, also die wüssten gar nicht, wie sie da ein anderes System aufkriegen
sollen. Ja, dann musst du auf jeden Fall immer in Bund hochfahren, weil ansonsten geht da wirklich nichts, dann wird es weggeworfen, das ist ja auch schade. Ja, ist halt so. Oder Festplatte rausgebaut, das geht ja auch noch. Das muss irgendwo im BIOS hängen einfach. Gibt es eigentlich sowas fürs BIOS? Also quasi für die neuen Fuck, wie heißen die neuen BIOS?
EFI.
Gibt es da schon Plugins für? Das wäre super cool einfach.
Dass sie was machen.
Ja, dass dann direkt ein Boeing hochfährt einfach.
Ach so. Naja, keine Ahnung.
Das wäre super cool einfach.
Also so Tracking-Sachen gibt es auf jeden Fall im BIOS und Co.
Ja, also das haben ja einige Firmen direkt implementiert.
Ja, genau. Das EFI unterstützt ja auch so das Nachladen von quasi Applikationen in den BIOS, oder in das quasi BIOS rein.
Ist das nicht auch wieder diese super Security-Sache?
Ja, genau, du brauchst dann
irgendwie. Da wird Boeing wahrscheinlich nie reinkommen.
Ja. Kein Problem. Also unter Mac geht das wohl auch schon ganz gut. Also da kann man schon Zeug in das EFI reinladen. Nicht direkt vom BIOS, aber halt, wenn du es in USB-Stick bootest. Und dann halt kann man da coole Sachen machen. Jedenfalls, so waren wir gerade.
Ja, Rechenkraft. Also Rechenkraft, wie gesagt, Forum. Forum ziemlich groß. Ziemlich aktiv, würde ich mal sagen. Paar tausend Mitglieder, registrierte Mitglieder aktiv, würde ich mal sagen, 30, 40, 50 wirklich täglich da drin rumsurfen. Daneben haben wir noch das Wiki, was derzeit grundlegend überarbeitet wird, dauert aber noch ein paar Wochen.
Teaser.
Genau. Gerne Mithilfe erwünscht. und in dem Wiki haben wir halt zu jedem einzelnen Projekt, was uns irgendwie bekannt ist und bekannt war, eine detaillierte Beschreibung, was es macht, kurz die Wissenschaft, die dahinter steckt, kurz möglichst laienverständlich beschrieben, von wem wird es betrieben, ist es kommerziell, ist es offen, wo wird es betrieben?
Ist es ein deutsches Projekt?
Genau, die werden natürlich besonders gefeatured. Dann auf welchen Maschinen läuft es, auf welchen Betriebssystemen, welche Eigenschaften hat es Checkpoints oder hat es keine Checkpoints? Und dann allgemeine Hintergrundinformationen zu Distributed Computing, das ist halt in unserem Wiki.
Was ich ja ganz gut finde, ist dieses Gütesiegel, was ihr da so dran habt. So, da ist so ein Haken, so ein grüner Haken dahinter. Die Sachen sind dann irgendwie nochmal extra gecheckt.
Ja, genau. Wir haben vom, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, wann das erste Gütesiegel kam. Weiß ich jetzt auswendig nicht.
2007 ist hier auf jeden Fall mal eins vergeben worden.
Ja, ist schon ein paar Jahre alt. War so eine Community, so eine Initiative, Idee bei uns, dass wir Projekte nach und nach durchgehen und dann in der Community bei uns anonym bewerten, und weniger anonym teilweise, nach 5 Kategorien, wie viel Sinn es macht, dieses Projekt zu rechnen, beziehungsweise wie professionell es aufgesetzt wurde, wie die Stabilität ist, wie gut die Kommunikation der Betreiber ist, wie die Ergebnisse bekannt gegeben werden, ob schon irgendwas publiziert wurde, weil gerade bei so wissenschaftlichen Projekten ist es natürlich auch immer wieder schon beeindruckend oder gut, wenn die schon irgendwelche Paper in wissenschaftlichen Journals geschrieben haben, aufgrund dieser Ergebnisse. Und da haben wir halt so ein 5-Sterne-System entwickelt. Und
bewertet die in die Kategorien.
Genau.
Und dann ist hier eine Gesamtpunktzahl, so nach und nach. Das heißt, die mit dem grünen Haken werden jetzt besonders zu empfehlen, oder die sind zu.
Die sind von der Community, von unserer Community zum Zeitpunkt des Siegels zu empfehlen. Und seit dem Siegel hat sich, manche Siegel sind etwas alt. Müsste mal wieder aktualisiert werden, klar, aber da ist dann auch wieder die Frage. So,
wieder der Aufruf hier.
Ganz genau, wieder der Aufruf, jederzeit helfende Hände bei Rechenkraft gesucht. Es sind immer wieder Aufgaben für alle Spezialisten und Nicht-Spezialisten da.
So wie es halt mit jedem Open-Source-Projekt ist. Ne?
Ehrenamtlichen, ja.
Klar.
Ehrenamtlich, gemeinnützig, spenden, wir können Spendenquittungen ausstellen.
Ja, aber klar, auf jeden Fall. Also,
was man super nicht machen kann, ist euch flattern.
Nee, das haben wir noch nicht hingekriegt.
Das ist auch ganz einfach. Du machst doch jetzt gerade die neue Webseite oder zumindest die neue Startseite.
Ja, die neue Startseite, die habe ich jetzt vor ein paar Wochen gemacht.
Ja, mach mal Flutter rein.
Ja, sollte ich mal machen, ja.
Ja, mach mal.
Ja.
So einfach.
So einfach. So,
ja, ich glaube, wir haben noch nicht mal einen gescheiten PayPal-Account.
Brauchst du ja nicht mal unbedingt dafür.
Nee, das dafür nicht, aber so allgemein für Spenden. Ja, nee, für Ehrenarbeit haben wir...
Das macht sowieso keiner. Also
über Ehrenarbeit kriegen wir fast unsere Spenden komplett über PayPal.
Echt?
Und da kriegen wir die ganzen Server fast komplett gespendet.
Sehr cool. Sehr
okay,
cool.
Weil da habe ich die Erfahrung, dass das tatsächlich nicht so viele Leute machen. Also wir hatten das auf der Radio-Seite auch ziemlich lang.
Wir haben auch gerade aus dem internationalen Bereich ist hauptsächlich dann PayPal, gerade wenn die größeren Beträge kommen, wenn da irgendwie jemand 500 Euro für die Server spendet.
Ja.
Wir haben da so ein paar Leute, die sagen, okay, hey, ihr sucht wieder Geld fürs nächste Jahr Serverkosten.
Ihr braucht Rechenkraft, kriegt ihr Rechenkraft.
Nee, gar nicht Rechenkraft.
Geld für Rechenkraft.
Geld für Rechenkraft.
Geld für einen Server. Wie viel braucht ihr denn? Ja, es ist jetzt so, werden wohl wieder 1.000 Euro sein. Ja, hier sind 600.
Ja.
Super. Okay, sehr cool, sehr danke.
Cool. Okay.
Sehr cool.
Ah, jetzt meldet sich unsere Rechenkraft.
Rechenkraft.
Auch
ich finde Rechenkraft, muss ich sagen, einen super coolen deutschen Namen einfach.
Ja, aber es ist wirklich deutsch. Also ja, im internationalen Bereich Rechenkraft.
Rechenkraft.
Ja, wir kennen doch alle Kraftwerk.
Genau, und Kraftwerk.
Ja, eigentlich schon. Aber wie gesagt, auf internationalen Konferenzen haben wir jetzt wirklich gemerkt, Rechenkraft.
Aber das ist einfach genauso gut wie Werkzeug einfach. Das ist auch so ein cooles deutsches Wort.
Oder so ein komischer Kunstname, damit kann auch keiner was anfangen.
Ich meine, das war 2001 kam dieser Name, 2002 oder sowas war dieser Name aufgekommen und seitdem war der bestehen. Das ist halt eine gewachsene Community.
Nee, also ich muss sagen, ich finde den Namen super gut. Ist einfach super deutsch. Super cool. Leute können mehr Deutsch lernen. International.
Ja.
So, wir machen einfach weiter, als ob nichts gewesen ist.
Ja.
So, jetzt haben wir noch einen weiteren Gast, nämlich Andreas Hornig ist da. Hallo, Andreas.
Moin.
Genau, und du kannst kurz mal sagen, was du so machst. Du hast hier gerade im Checkspace noch diese NASA Space App Challenge organisiert und moderiert und deswegen jetzt erst dabei. Und du kennst dich auch so ein bisschen mit verteiltem Rechnen und sowas aus und betreibst auch so ein Projekt und Deswegen haben wir gesagt, komm doch nochmal kurz vorbei.
Genau. Also ich unterstütze diese ganzen Geschichten schon privat, bin damit angefangen, auf diese Boeing-Sachen zu rechnen, worüber ihr eben geredet habt. Und irgendwann im Laufe meiner ersten Diplomarbeit ist es halt rausgekommen, ich bräuchte ein bisschen mehr Rechenpower und habe dann halt selber mein eigenes Projekt hochgezogen im Bereich Luft- und Raumfahrt, weil es halt da noch nichts gab bei Boeing. So, und das Thema an sich gefällt mir so gut, dass ich halt auch, wie ich schon gesagt habe, von nebenan halt diesen Programmierwettbewerb halt gestartet habe und unterstützt habe und auch die Leute halt gerade programmieren lassen habe. Und das war ganz super.
Aber haben die jetzt da auch irgendwas mit dem verteilten Rechnen programmiert oder war das eher...
Das nebenan war eher allumfassender, weil das von der NASA ausgeschrieben war, dort Projekte, Ideen für Applications, wie das jetzt immer so schön heißt, zu schreiben. Und da sind auch mittlerweile 5 Projekte von mir, die ich eingereicht habe, dabei gewesen. Und 2 davon könnte man dann für mein Constellation Distributed Computing System auch verwenden.
Was reiner Zufall ist.
Ja. Ich mag das jetzt nicht so unterschreiben, ja.
Das ist aber gut, wenn da irgendwas Produktives bei rauskommt jetzt.
Ja, nicht nur produktiv, sondern die Leute, die bei uns mitrechnen, die wollen auch immer gerne was Neues haben. Und wie ihr wisst, man hat immer nur begrenzt Zeit und wir suchen halt immer Leute, die auch aktiv mitmachen, nicht nur Rechenzeit spenden und dann nichts mehr tun, sondern wenn jemand sagt, ich kann da was, ich möchte mich einbringen, dann unterstützen wir das auch. Unter anderem halt in dieser Aktion, die echt super gelaufen ist.
Mhm. Dann lass uns nochmal kurz zurückkommen. Torbjörn, du hattest gesagt, es gibt dieses Jojo at Home Projekt, was eher so ein Teil ist, dass man sich bei dem Jojo melden kann und sagen kann, ey, ich will jetzt nicht mein ganzes eigenes Projekt hier betreiben, sondern ich habe da nur so diese coole Idee und will das irgendwie auch.
Und die Applikation dazu.
Und die Applikation dazu, genau. Und es gab halt ein paar, die gesagt haben, hey, ich habe hier das und das mathematische Problem. Das war dieses Euler-Net. Da gibt es diese Gleichung x hoch 4 plus y hoch 4 gleich z hoch 4 und das auch für mehrere Variablen und verschiedene Exponenten. Für welche Variablen passt da diese Gleichung denn? Das ist so ein mathematisches Problem. Anwendung wüsste ich jetzt gerade keine. Aber es ist halt so eine auch wieder so eine Theorie, so eine Behauptung, die noch nicht wirklich bewiesen ist. Und da hat halt jemand diesen Client, diese Applikation dazu geschrieben und das auch bei sich schon irgendwie 2 Jahre lang rechnen lassen. Aber hat dann gemerkt, okay, ich müsste eigentlich noch 1000 Jahre rechnen.
Und das ist sehr lange.
Richtig. Und dann Jojo ist dann irgendwie darauf gestoßen und hat gesagt, hey, klingt interessant, hast nicht Bock, das bei mir reinzupacken. Ich habe hier ein paar tausend Rechner. Mhm. Und er hat das reingepackt und ich weiß nicht, wie lange das lief. Ein Jahr, anderthalb Jahre lang oder so. Und
dann war es berechnet.
Dann war es fertig und die haben ein Paper geschrieben.
Oh,
sehr cool. Ist in Archive.
Mhm. Und wenn ich jetzt selber ein Problem hätte, könnte ich auch zu dem Jojo gehen und sagen...
Ja, wenn er Lust hat, das reinzupacken, wenn er es interessant findet. Ich glaube, im Moment hat er da genug drin und ab und an sucht er immer wieder welche. Aber er macht es halt auch hobbymäßig neben seinem Beruf in der Freizeit und hat genug zu tun. Also wenn es wirklich ein sehr cooles Projekt ist, dann hat er dann definitiv ein offenes Ohr. Ansonsten ist es aber auch kein großer Schmerz, selbst so ein Projekt aufzusetzen. Und wie gesagt, Andreas hat es ja gemacht. Das ist VM aufsetzen, VM in eine Virtual Machine ans Laufen kriegen. Ein bisschen konfigurieren und
bestens das Netzwerk bridgen, damit man auch durchkommt.
Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Admin bei uns. Ich bin so froh, dass Dodge das bei mir macht, weil ich habe von Linux.co keine Ahnung. Ich habe die Applikation geschrieben, die bei uns rechnet. Und das ist ähnlich wie bei dem Projekt von Jojo, dass er halt diese Wrapper-Technologie nutzt und sich sonst um diese ganze Boeing-Geschichte nicht kümmern muss. Das ist also einfacher.
Was heißt das, Wrapper-Technologie? Also
das ist quasi so ein Bindeglied zwischen Boeing, der Client, der auf dem Rechner sitzt. Der Wrapper ist dann gestartet worden von Boeing und übergibt über den Wrapper alle Daten, die die Applikation braucht. Und dann, wenn halt die Applikation fertig gerechnet hat, übergibt die wieder die Daten, die zurückgesendet werden sollen. Das ist wie so eine Schnittstelle in dem Sinne. Und das ist halt dann auch bei Jojo gemacht worden und bei mir, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da nicht so viele Aktien in diesem Geschäft und bin halt froh, wenn ich halt das einfach so einfach wie möglich haben kann.
Mhm. Hat es irgendwelche Nachteile, wenn man so diesen Wrapper benutzt?
Ist es langsamer, ist einfach, oder? Das ist einfach das, was man machen muss, oder? Ansonsten tut es einfach nicht.
Nee, man könnte es ja wahrscheinlich
auch direkt... Man kann die Boeing Client APIs direkt in die Applikation reinprogrammieren. Mhm. klar, das ist wahrscheinlich die sauberste Lösung, aber ich glaube, die schmerzfreiste ist, das mit dem Wrapper zu machen.
Mhm. Und den einzigen Nachteil, der mir einfällt, ist, dann wird halt der Prozentbalken nicht alle Millisekunden geupdatet, sondern halt eher alle 3 Sekunden.
Weiß gar nicht, wie wichtig das ist.
Oh, ja.
Manchmal ist es echt wichtig und manchmal ist es echt nervig, wenn der Prozentbalken bei 133% ist. Seit 5 Stunden.
Okay. Okay, aber da gibt's auch ein How-To auf den Boeing-Seiten, ne, wie dieser Wrapper aussieht und
wie die Calls sind, ja, das ist relativ gut beschrieben.
Mhm. Und bei mir in meinem Fall war das, man ist ja ab und zu ein bisschen zu faul, sowas zu lesen. Es gibt halt super Community-Seiten für sowas, wo man nachfragen kann. Und in dem Fall bin ich auch auf Jojo gestoßen, habe halt gefragt und wenn man halt nett fragt, kriegt man auch super nette Antworten. Das war kein Problem. Und irgendwann war ich halt mit einem Bein mittlerweile dabei.
Warum hast du nicht dieses Projekt von Jojo genommen, sondern dein eigenes gestartet? Gab's da?
Weil wir halt kein mathematisches Projekt haben. In dem Sinne, weil dort werden halt wirklich mathematische Probleme gelöst oder versucht zu lösen. Und wir möchten halt eher in dem Bereich Luft- und Raumfahrt. Das ist zwar auch alles numerik und mathematische Beschreibung, aber die Themen sind halt nicht mathematisch, sondern Luft- und Raumfahrtthemen, die wir bei uns machen wollen. Und auch anwendungsbezogen. Die, wo wir halt sagen können, wenn es Projekte gibt, die in 2 Jahren fertig sind, super. Bei mathematischen Projekten, wenn ich halt mit diesem, was halt gerade gesagt worden ist, was ich nicht ganz verstanden habe, das kann halt auf die nächsten 10.000 Jahre laufen und man weiß halt nicht, ob überhaupt eine Lösung rauskommen wird. Bei uns möchten wir lieber den Augenmerk darauf, dass es irgendwann in den nächsten
Jahren. Dass es praktikabel ist, genau. Quasi.
Also, wobei jetzt Jojo nicht nur mathematische Projekte hat. Jojo hat noch dieses Evolution at Home, was über E-Mail da früher lief. Und dann hat er noch Muon. Das ist ein. Da wird versucht, ein Partikel, ein Neutrinofabrik, eine Planung zu einer Neutrinofabrik ist es, wird versucht, wie muss diese Neutrinofabrik designt sein, damit das funktioniert.
Es sieht also, dieser Bildschirmschoner, den man da anguckt, der sieht aus wie so ein Teilchenbeschleuniger, wo Partikel durchjagen und das wird halt da gemacht.
Constellation at Home.
Würdet ihr das at home weglassen?
Also Constellation, genau. Die ganzen Dinger heißen immer at home.
Ja, er will was Besonderes sein.
At Space. Genau, at Space, at everywhere eigentlich und nicht nur zu Hause.
At Smartphone.
At everywhere. Okay. Gibt es noch ein paar andere interessante Projekte, die man sich so angucken sollte? Also Boeing-Projekte. Ich meine, wir haben ja jetzt schon ziemlich viele genannt, aber gibt es noch irgendwas, wo ihr irgendwie sagt, wenn ich so rechnen will, natürlich bei deinem Projekt, bei Constellation, kann man sich anmelden und kann sagen, das ist Java, ne? Was
ich hab's
so da,
in Java gemacht, ja.
Kann ich mich anmelden und krieg dann natürlich auch meine Punkte, wenn ich das durchrechne und so. Ich habe es jetzt auch vor kurzem gemacht.
Hab ich gesehen.
Sehr ja. Gut. ich habe den Rechner nicht leider so oft an, aber manchmal rechnet er doch dann tatsächlich das Ganze durch. Aber gibt's noch Projekte, wo ihr sagt, wenn sich der geneigte User jetzt mit Boeing beschäftigen will, die würdet ihr jetzt empfehlen?
Also allein in Deutschland haben wir schon ziemlich viele, ziemlich geile Projekte. In Karlsruhe gibt es Poem at Home. Das ist Proteinstrukturvorhersage. Die machen auch bei internationalen wissenschaftlichen Wettbewerben beim CASP immer mit. Findet alle 2 Jahre statt. Das ist, wo die Proteinstrukturvorhersage-Algorithmen von den verschiedenen Forschergruppen weltweit miteinander verglichen werden. Da brauchen sie eben alle 2 Jahre im Sommer immer richtig ordentlich Rechenpower. Da starten wir dann von Rechenkraft immer so eine Art Taskforce. Dann gibt es noch Einstein at Home. Die haben in den letzten, ich sag mal, 2 Jahren richtig Publicity bekommen, weil sie eben mit diesem verteilten Rechnen mal eben ein paar Pulsare gefunden haben und Pulsare von einer Art und Weise, von einer Klasse, die bislang noch nicht bekannt war.
Mhm.
Und in Datensätzen, die, ich weiß nicht, 20 Jahre alt sind und wo schon 5 verschiedene Forschergruppen durchgejagt haben, durchgeguckt haben und alle gesagt haben, na, da findet man nichts mehr.
Mhm.
Einstein at Home findet jetzt jede Woche 1 oder 2 in diesen Datensätzen.
In diesen alten Datensätzen.
In diesen alten Datensätzen.
Krass.
Und das ist eben eigentlich nur so ein Beiprojekt von Einstein at Home. Einstein at Home will eigentlich Gravitationswellen nachweisen oder finden. Gravitationswellen werden von Supernova-Explosionen ausgelöst. Das sind so Gravitationsschwankungen, die sich wellenartig ausdehnen und die können halt durch eine Distanzänderung, minimale Distanzänderung gemessen werden. Da gibt es bei Hannover ein Messgerät, das ist ein Laser, 600 Meter und eben mal 600 Meter langer Laser in so einem Rechteck Und wenn dieser Laserstrahl sich in diesen 1200 Meter, der wird da ein paar Mal durchgejagt, wenn er sich da um ein paar Nanometer Länge verändert hat, dann wissen sie, jo, da haben wir jetzt eine Gravitationswelle gehabt.
Oder jo, wir haben uns verrechnet.
Oder jo, da ist jetzt wieder der ICE vorhin vorbeigefahren. Oder die Nordseebrandung.
Kann ja auch mal passieren.
Die können sie da messen an dem Ding. So scheiße fein sind diese Messgeräte.
Das ist schon echt cool.
In den USA ist es noch ein bisschen größeres Ding und die wollen jetzt wohl noch irgendwie ein, das internationale Kooperation Satelliten ins Weltall schießen, wo dann ein so ein Arm 3 Millionen Kilometer lang ist von so einem Laser.
Und dazu kann ich halt sagen, weil das hier mein Fachgebiet ist, es sind drei, die müssen super genau ausgerichtet werden und dann wird dasselbe Spiel gemacht, nur halt extrem weiter auseinanderliegend.
Mhm. Und das ist halt ja noch in Planung. Ich weiß nicht, wann die Satelliten raus hoch sollen. Ich glaube, der erste hätte schon letztes Jahr starten sollen, aber das war wohl dann doch nicht so. Mhm. Ja, andere Projekte noch. Was haben wir noch? Ich hatte doch ein paar aufgeschrieben. Also Bildschirmschoner.
Dann kann ich ja noch was zum Einstein at Home sagen. Was ich da halt super finde, ist, dass die halt die ersten Funde, die die selbst gemacht haben, weil die haben Vorfunde gemacht, aber das waren alles Bestätigungen von bereits gemachten. Also einfach nur schauen, ob diese ganzen Daten, die die halt auswerten, wirklich Sinn machen. Und die neuen wurden dann so veröffentlicht, dass auch die Leute, die es gefunden hatten, auch genannt worden sind. Also man treibt nicht nur zu Hause aus Spaß eine Stromrechnung hoch, sondern man hat dann auch die Möglichkeit, bei einigen Projekten dann auch wirklich in wissenschaftlichen Arbeiten genannt zu werden. Entweder mit seinem Spitznamen, weil man den dann nur eingetragen hat, sein Nick, oder auch teilweise, wenn der halt bekannt ist, mit dem echten Namen.
Und da stehst du als Laie auf einem wissenschaftlichen Paper als Co-Author.
Und das finde ich schon nettes
Dankeschön. Die ja eigentlich jeder angehende Wissenschaftler und Jungwissenschaftler und Doktorand heiß drauf wäre, auf solchen Papern drauf zu stehen. Das Einzige, was man gemacht hat, hat so einen Bildschirmschoner laufen lassen. Das ist schon ziemlich geil.
Ja. Was auch viel Publicity bekommen hat, was jetzt nicht so Distributed Computing ist, sondern das andere Distributed Thinking, war Foldit, besonders in den USA, wo man quasi Proteine selber fighten kann, also als Art Puzzle.
Als Game.
Puzzle-Spiel,
als Spiel, ja.
Puzzle-Spiel, genau. Und die Beste bei Foldit ist irgendwie eine Sekretärin, die das aber irgendwie so gut konnte, dass sie dann einfach, keine Ahnung, irgendwie doppelt so viele Punkte hat wie der Beste oder sowas. Ich weiß es
nicht. Ja, richtig. Nicht. Also da sind dann teilweise die Laien besser als die studierten Biochemiker, genau. Die das auch spielen und dann mal eben ein neues Proteindesign, was gegen AIDS oder Krebs eingesetzt wird.
Das ist halt einfach super cool.
Und da hat, das ist eben, dieses Foldit ist von dem Baker Lab in Seattle, in Washington, die auch Rosetta at Home betreiben. Rosetta at Home ist ein Boeing-Projekt. Und die haben halt gesagt, hey, wir brauchen irgendwie was Neues, um die Leute irgendwie daran zu kommen. Mhm. Und da haben sie sich mit so ein paar Spieleentwicklern, irgendwie sowas da auch an der Uni zusammengetan und irgend so eine Grafik-Spiele-Klitsche und haben dann dieses Foldit zusammen designt.
Für Windows, Mac und Linux.
Richtig.
Sehr cool.
Das läuft unter allen.
Das ist sehr cool.
Das ist richtig cooler Spiel.
Ja, und genau, das Interessante ist halt, dass es löst wieder ein Problem, was von Computern nicht gut gelöst werden kann, nämlich Pattern Matching.
Ja.
Und dadurch, dass Menschen das einfach so relativ gut können, das kann das auch von Menschen besser gelöst werden als von Computern selber.
Genau.
Sehr cool.
Ja, Folding at Home haben wir ja schon genannt, Einstein at Home, Poem at Home, dann gibt es RNA World, das ist jetzt von Rechenkraft selber gemacht. RNA World ist jetzt anders als Jojotum wirklich von uns ein wissenschaftliches Forschungsprojekt from scratch, wo wirklich der Michael Weber, unser Vorsitzender, er ist promovierter Biochemiker und der versucht halt die RNAs von möglichst vielen Organismen systematisch zu klassifizieren und auch neue zu finden. Und da haben wir schon ziemlich viel gerechnet, auch teilweise schon ziemlich geile Ergebnisse gefunden. Allerdings können wir die leider noch nicht publizieren, weil die Ergebnisdatenbank noch nicht steht. Da programmieren wir noch dran, da arbeiten wir noch dran. Das ist noch nicht ganz trivial, weil die Daten, die da rauskommen und die auch reingefüttert werden, es ist eigentlich ein standardisiertes Dateiformat.
Eigentlich.
Eigentlich, ja. Aber so Forscher, die halten sich teilweise nicht so genau an die Standards.
Wie, ja, CSV auch ein standardisiertes Dateiformat.
Ja, richtig. Und
dann zwar ungefähr 100 Mal standardisiert.
Ja, genau. Und Tippfehler werden dann auch nicht erkannt.
Ja. Sind halt auch nicht standardisiert. Dann,
ja. Und das andere Nicht-Triviale ist halt die riesige Datenmenge. Wir haben jetzt irgendwie 3 Terabyte an Ergebnissen bei uns rumliegen aus 1,5 Jahren Berechnung. Die wollen wir irgendwie öffentlich bekannt machen. Mhm. Also durchsuchbar machen. Aber diese 3 Terabyte sind halt komprimierte Textdateien. Plaintext. Ja.
Das geht.
Das ja, geht, ja. Nur wir sind halt, ja, von uns ist keiner wirklich.
Also fehlen euch da ein paar Coder oder was?
Uns fehlen Coder, uns fehlen Leute, die wirklich davon Ahnung haben, so ein System aufzusetzen.
Ja. Wenn Ahnung da jemand, von großen Datenmengen einfach. Das ist richtig. Ja, das ist ja, was auch gefordert wird jetzt gerade in der neuen Zeit, quasi in der Internetzeit.
Richtig. Und
es werden Leute gesucht, die große Daten quasi.
Ja,
Big Data.
Genau.
Big Data, genau.
Wir haben einen bei uns, der hat da angefangen, auch die Skripte zu schreiben und das Ganze schon wirklich so als Web aufzusetzen. Er hat mal angefangen, das Ganze als Drupal-Plugin zu machen, um auch ein schönes CMS zu haben. Mit einer MySQL-Datenbank hinten dran, das ist jetzt
Das ist
jemand
gestorben,
das, glaube ich. Da sterben gerade 10.000 kleine Kätzchen.
Das skaliert nicht ganz so mit 3 Terabyte Daten. Nee,
kann ja mal passieren.
Das hätten wir ihm gleich sagen können.
Dann einfach den ganzen aber, Scheiß benutzen.
Aber erstmal die Skripte überhaupt ans Laufen kriegen, dass die überhaupt erstmal die Daten vorbereiten können.
Genau, React,
nee, aber
React und was war, CouchDB, alles, den neuesten Scheiß.
Genau, diese ganzen NoSQL.
Ja, CouchDB habe ich jetzt auch schon dran gedacht.
Genau, React.
Muss
hört man immer, das muss gut sein.
Ja, muss ich mich nur mal reinarbeiten, weil von uns hat absolut keiner eine Ahnung davon. Ja. Und wir können das jetzt auch nicht ganz so an eine große Glocke halten. Wir können da nicht ganz so viele reinpacken, weil Forschung ist ein Haifischbecken.
Ja, aber zum Beispiel, es gibt ja ziemlich viele Informatiker, die auch so Projekte machen müssen. Und da könnt ihr jetzt so ein Studententeam bei euch vorbeikommen, aufschlagen und sagen, wir machen euch das.
Ja, bei uns aufschlagen wäre, bei uns sich im Forum melden, beziehungsweise ja am besten per E-Mail bei Michael direkt melden oder bei mir. Wer Interesse hat, gerne.
Oder ihr kommt im Check und wir vermitteln da garantiert auch.
Oder so, ja.
Weil das ist eigentlich
vor allen Dingen, dass
kein Problem.
Da stehen dann auf alle Fälle ein paar Paper an, die.
Und man kann auch selber seine Arbeit drüber schreiben. Wenn man zum Beispiel irgendwie einen Bachelor oder einen Master
auf
schreiben
alle Fälle, will,
dann kann man den
Rechenkraft, wir können Bachelor und Master und Doktorarbeiten jetzt nicht, aber Bachelor- und Master-Themen im Bereich Informatik für Boeing und ähnliche haben wir Themen ohne Ende.
Gut, also wenn ihr da gerade in dem Bereich seid, euch was sucht, dann
meldet. Informatik oder auch irgendwie Informatik vielleicht nicht nur als Nebenfach oder Physik oder so, kommt auf uns zu. Wir haben Themen, wir dann können vermitteln.
Meldet euch doch mal beim Rechenkraft e.V. oder bei RNA World.
Was rnaworld.de
gibt's.
Genau, das ist eigentlich in Personalunion.
Ja, aber wer weiß, vielleicht ist es ja irgendwann nicht mehr.
Ja, das wird der Michael nicht abgeben und das ist auch gut so, weil das ist sein Projekt, seine Vision und das ist unterstützenswert auf alle Fälle.
Also wenn ihr da so ein bisschen noch Kribbeln in den Fingern fühlt und mal euch da an 3 Terabyte Daten, die durchsucht werden müssen.
Tendenz steigend, wöchentlich 20 bis 50 Gigabyte dazu.
Wow, okay. Gibt es noch weitere Projekte, wo
ihr sagt, es gibt noch so lustige Sensorprojekte.
Sensorprojekte sind super cool, weil Sensoren sind so billig geworden, dass man die einfach überall deployen kann.
Richtig, weil dann gibt es so lustige, es gibt das Projekt QuakeCatcher Network.
Ja.
Erdbeben messen. Erdbeben detektieren.
Wie denn?
Ja, es gibt so einen kleinen Sensor, Beschleunigungssensor. Hat angefangen mit den
Den Telefon.
Es
gab was vor Smartphones?
Ja, in den Festplatten von den Laptops. Da sind Beschleunigungssensoren drin. Stimmt. Und darauf ist das aufgebaut. Das waren die ersten Sensoren, die genutzt haben.
Könnt ihr euch noch an diese IBM-Werbung mit diesem Festplatten-Airbag, glaube ich, haben die das genannt? Mhm. Da ging das ja auch so, diese Werbung, wenn sie ihren Laptop fallen lassen vom Tisch, wird der Lesekopf zurückgezogen und daher kommen die Sensoren. Mhm.
Das ist dieser Sensor und den gibt es mittlerweile, hat einer von uns sich zusammengelötet. Gibt dann immer regelmäßig so eine Massenbestellung, 20, 30 Stück. Bestellt er sich die Einzelteile, weil zusammen verkauft werden darf es irgendwie nicht oder gibt es in Deutschland nicht, keine Ahnung. Aber wenn man sich das selbst baut, dann geht das. Mhm. Funktioniert einwandfrei, USB-Kabel dran, den kleinen Sensor, das ist so 5x3x3 cm Plastikbox. Die kann man sich irgendwo unten an eine Wand im Keller dran packen, dran kleben, an eine Hauswand oder so. kleinen Rechner dran und dann detektiert er die Erdbeben, die in der Gegend sind. Genau, das funktioniert richtig geil. Und wenn man spaßlustig ist, kann man sich das Ding auch auf den Tisch legen, Bildschirm daneben, bisschen auf den Tisch klopfen und dann hat man die Ausschläge direkt auf dem Bildschirm. Und in Kalifornien, wo der Server steht, kommt dann Ausschlag.
Wieder ein Erdbeben in Deutschland.
Oh mein Gott, so viele Erdbeben.
So viele Freaks da. Nee, und ich weiß nicht, war das nicht Ende letzten Jahres, wo in einer Rheinschiene wieder bei Koblenz oder was ein Erdbeben war? Ein kleines? Das wurde dadurch entdeckt.
Echt?
Ja.
Was es da jetzt zum Beispiel auch gab oder immer wieder gibt bei Kickstarter, das Air Quality Egg. Das ist quasi auch so ein Sensorplattform mit Arduino ein bisschen was drum, was dann die Luftqualität misst und die dann irgendwie zusammenführt auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist ja schon echt,
ja,
cool.
Ja, da gibt es echt geile Projekte. Und Andreas, du kannst vielleicht noch was über das Radioactive at Home sagen.
Ja, ich bin seit jetzt 3 Tagen dabei getreten, weil ich netterweise von denen einen Sensor geschenkt bekommen habe. Die muss ich natürlich ausprobieren, weil für die Space Application Challenge braucht man natürlich Preise. Und der hat dich halt gefragt, ob die uns einen sponsern wollen. Das haben die natürlich auch netterweise gemacht. Den haben wir jetzt auch heute zum Glück dann vergeben. Bevor ich gekommen bin, haben wir gerade die Preisverleihung gemacht. Und ich finde das Projekt einfach nur genial, weil jetzt nicht daraus, so Radioaktivität ist böse, ist sie natürlich. Aber es gibt da schon ein paar interessante Sachen herauszufinden, was halt so in der Atmosphäre ist, was halt vorbeikommt. Und diese ganze Geschichte ist wohl gestartet, kurz nachdem, wie ist es nochmal, dieses Atomkraftwerk in Japan?
Fukushima.
Genau. Ich weiß nicht, ob das wirklich damit ausgelöst worden ist, das war wahrscheinlich schon vorher in Planung, aber kurz danach ist das halt gestartet worden. Und wenn man halt die Möglichkeit hat, auch noch sowas zu messen, ich hoffe, es funktioniert halt nicht so häufig, weil
die Hintergrundstrahlung, die wird ganz normal dadurch gemessen.
Auf jeden Fall.
Natürliche Strahlung.
Ich möchte halt nur nicht, dass halt jede Woche ein Atomkraftwerk hochgeht, dass man halt unbedingt sowas messen muss, aber ich finde es halt interessant.
Nee, aber damals war halt die Anwendung, weil ja von der Regierung die Daten nicht freigegeben wurden. Wenn du ziemlich viele Leute hast, die so einen Geigerzähler haben und das halt irgendwo einspeisen in der Datenbank, dann kann wenigstens auch jeder sehen, was da abgeht.
Das Interessante ist halt auch immer das Sammeln, nicht nur das Sehen selber sehen, sondern das Sammeln und
zusammenführen,
genau.
Ja.
Von Informationen.
Ja, und wo wir schon bei den Sensorprojekten sind, können wir ja gleich weitermachen bei den richtig coolen Sensorprojekten,
die
jetzt so.
Coole Sensorprojekte, ja, was?
Coole Sensorprojekte auf Smartphone-Basis. Wo man dann an sein iPhone ein kleines Spezialmikrofon dran placken kann und dann Fledermäuse tracken kann.
Das ist einfach super cool. Was? Also man muss sich die Bilder anschauen, um das wirklich irgendwie.
Ja, iBat, wie nennt es die? iBat. iBats.org UK. Ja. Macht man diesen kleinen Spezialmikrofon an das iPhone dran, hat eine App drauf und wenn man dann irgendwie abends spazieren geht, hat man das Mikrofon an und sobald das Ding dann den Ruf von so einer Fledermaus im Ultraschallbereich.
Wir hören den ja nicht.
Wir hören den nicht, aber das Gerät, das Spezialmikrofon, hört das ja, empfängt es und wenn es das empfängt, wenn so ein Ruf empfangen wird, zeigt die App direkt ein Bild von der Art Fledermaus, die es gerade gehört hat, auf dem Display an. Und sendet dann die Daten, Ort, Zeit und Fledermausart an den Projektserver. Und die können darüber dann Bestandsaufnahme von den verschiedenen Fledermausbeständen
in Deutschland oder weltweit
machen.
Das ist einfach super cool.
Das ist echt cool. Und was man auch machen kann, wo wir schon bei verschiedenen Datensammeln waren.
ich lese gerade die Projektnamen. Projektname THA iBets.
TIBETS.
TIE Fighter. TIE-Bats finde ich super. Jedenfalls, sorry.
Wenn man in der Lokalpolitik kommt es ja auch des Häufigen vor, dass Anwohner irgendwie eine Lärmschutzwand haben wollen, aber die lokale Regierung, Kommunalpolitik sagt, na, wollen wir nicht, ist zu teuer. Dann können sie ja hingehen mit den Smartphones und Lärmpegelmessungen über eine große Fläche machen und dann die Daten sammeln und sagen, hey, hier, das entspricht nicht den Regeln. Ja. Eure Messung, warum habt ihr deutlich niedrigere Messungen gemacht als wir hier? Da geht viel.
Ja,
also, da kann man viel machen.
Genau, die Sache ist halt, dass Sensoren einfach so günstig geworden sind, egal ob jetzt im Smartphone oder ob halt einfach als Appliance, die man irgendwie verwenden kann, dass man die halt einfach so deployen kann.
Man braucht keine Spezialgeräte mehr,
richtig,
die irgendwie, 250, 300 Euro für so ein Mikrofon.
Richtig.
Klar, die Qualität ist vielleicht ein bisschen besser, aber selbst diese kleinen Appliances kann man ja mit mehrere kleine, kann man ja mit einem so einem Spezialmikrofon mal irgendwie eichen.
Und Distributed Sensor Networks ist eh ein super cooles Feld einfach, wo
richtig.
Einfach so viel noch jetzt gerade geht, weil zum Beispiel jetzt der Raspberry Pi, der ja bald rauskommt, das ist ja quasi dann der ultimative Kick für alles Sensormäßige, weil das Ding hat irgendwie ein paar GPIOs und es verbraucht fast keinen Strom und es kostet $35. Und da kann man halt einfach nicht nur irgendwie ein für irgendwie eine Uni oder sowas deployen, sondern einfach mal massenweise.
Ja.
Und das ist einfach super cool. Und wenn man das dann alles konsolidiert, kann man da garantiert ganz viele tolle Sachen finden, die man davor einfach noch nicht gesehen hat.
Ja.
Und wenn man einfach nicht die konsolidierten Daten so viele hatte.
Und ich glaube, das Projekt mit dem geilsten Namen ist Don't Flush Me. Don'tflush.me, das ist ein New Yorker Projekt, wo ein New Yorker Taucher, aus der New York wohnt, keine Lust mehr hat, wörtlich in Scheiße zu tauchen, weil bei starkem Regen, Niederschlag, werden halt die Überflutluken von der Kanalisation in den Hudson River geöffnet und dann fließt die ganze Scheiße der Großstadt in den Hudson River.
Lecker.
Richtig. Und da hat er sich gedacht, hey, warum nicht so Sensoren an diese Klappen machen und in die Kanalisation hängen und messen, wie hoch der Pegel ist. Und wenn der Pegel über eine gewisse Schwelle kommt, dann werden gleich in kurzer Zukunft die Tore geöffnet. Warum dann nicht den Londonern irgendwie Bescheid sagen, hey Leute, wenn ihr gerade nicht duschen müsst, dann tut es nicht. Dann werden vielleicht die Luken eher geschlossen oder gehen gar nicht auf. Mhm. Und das ist jetzt eben nicht nur mal in Planung, das ist deployed, wird dann über SMS, kriegen die Leute, die sich da teilnehmen, kriegen dann eine Meldung, hey, es ist gerade wieder...
ist scheiße Zeit.
Gut, war knapp.
und dann wissen sie, hey, okay, jetzt muss ich gerade nicht duschen, ich kann vielleicht auch in 3 Stunden duschen, reicht vielleicht auch noch. Und die Plan ist dann halt, das nicht über SMS zu machen, sondern über so ein kleine LED Ding oder was, das uns nicht ins Bad hängt oder so. Mhm. Grün und rote Lampe hat auch wieder was Stylisches.
Okay, oder ich gucke einfach raus, wenn es regnet, dann vielleicht eher nicht. Und wenn,
Ja, aber manchmal kann man es ja bei Regen machen, manchmal nicht. Und
okay, aber so eine kleine Lampe, duschen, ja. Nicht duschen, weiter stinken.
Ja.
Ganz gut. Don't flush me. Noch ein witziges Projekt oder?
Also gibt's sicher. Ja, wie gesagt, auf diesem SciStarter, was wir anfangs erwähnt haben, da findet man viel. Da
durchgucken.
Genau. Mhm.
Okay, dann ich glaube, Felix, du wolltest noch mal was zu den Rainbow Tables sagen.
Das war ein Projekt, wo ich quasi zu diesem ganzen Distributed Computing mal gekommen bin vor ein paar Jahren. Es geht darum, dass es gibt ja den Angriff auf Hash-Werte mit Rainbow Tables und dieses Distributed Rainbow Tables ist quasi ein Projekt, was verteilt diese Rainbow Tables ausrechnet und die dann zur Verfügung stellt wieder. Für Leute, die halt dem Projekt geholfen haben mit Rechenleistung und aber auch halt auch so. Also man kann sich die Tabellen dann runterladen. Und es ist echt relativ groß geworden. Jetzt haben sie gerade irgendwie knapp 6 Terabyte Rainbow Tables, die man sich dann auch von der Webseite kaufen kann, als Festplatten halt. Genau, die sind auf, also da, wo ich es benutzt habe, sind sie dann auch auf Boing umgestiegen von ihrem eigenen Client. Genau, und es läuft noch, also es gibt es alles noch.
Hm.
Sehr cool.
Welche Boing-Projekte benutzt ihr denn so? Also was setzt ihr ein?
Also privat, was wir selber crunchen? Oder?
Genau.
Also das Einstein at Home, also ich mache eigentlich fast alle raumfahrtbezogene. Ich bin damals mit SETI angefangen, das muss 2000, 2001 gewesen sein, also ewig lange her. Mit ein paar Abständen dazwischen, wo ich dann halt einen kaputten Laptop zu Hause hatte und nicht konnte.
Oh.
Und
kenn ich.
Fast alle Raumfahrtprojekte, also Einstein mit den Pulsarforschungen oder SETI, habe ich ja schon genannt. Cosmology at Home oder Milky Way at Home. Dort werden dann Galaxienentstehung und Teilchenbewegung im Kosmos halt simuliert und berechnet. Aber eigentlich unterstütze ich fast alles, was auf jeden Fall nicht kommerziell ist. Weil das ist meine Stromrechnung. Wenn jemand da meint, ja, einen großen Reibach mitmachen zu müssen, dann nicht. und Sachen, wo ich halt nicht weiß, was sie überhaupt tun. Also wie schon gesagt worden ist, wenn ich da jetzt die geheime Telefonnummer von Obama da draus kriegen müsste, das würde ich jetzt nicht machen. Hm. Also ich würde den gerne anrufen, so ist es nicht, aber ich muss da halt nicht so komisch, ich muss da jetzt nicht komische Sachen halt machen, wo ich nicht genau weiß, wofür mache ich das eigentlich? Ich meine, ich bin gerne bereit zu helfen, aber ich möchte gerne wissen, was.
Mhm. Ja. Okay. Und ist es ja auch wichtig, dass da irgendwelche Ergebnisse bei rauskommen, dass die öffentlich sind, dass du das angucken kannst hinterher?
Also es wäre schön, wenn das halt sinnvolle Projekte wäre, weil so heute sinnvoll, weil zum Beispiel SETI, E.T. kann ja schon vor 3 Millionen Jahren mal auf Erde gewesen sein und hierhin angerufen haben oder er ruft nächste Woche an oder nie. Das weiß man halt nicht, aber man muss es halt eigentlich mal versuchen. Also ich entscheide das immer so, ja gut, wie viel Prozent von meiner ganzen Zeit kann ich abzwacken für ein Projekt? Da sind einige, die sind ein bisschen wichtiger, die kriegen halt mehr. Andere, da gucke ich halt nur, da kriege ich ein paar Punkte. Ansonsten mache ich da halt nur mit, wenn es so irgendwelche Races gibt. Aber so entscheide ich das. Aber mittlerweile habe ich fast alle Projekte wenigstens mal ein bisschen anprobiert. Mhm.
Okay. Und welches hat sich am besten angefühlt?
Mein eigenes natürlich.
Natürlich.
Die Antwort war befangen.
Kein Problem.
Ich rechne hauptsächlich für die biologischen Projekte, so Proteinfaltung. Weiß gar nicht, mit welchem ich angefangen hatte. Ich glaube, das war Folding oder Rosetta, da habe ich hauptsächlich mitgerechnet. Habe teilweise RNA-Welt mitgerechnet. Bei RNA-Welt ist aber das Problem, dass der RNA-World, die eine Applikation von RNA-World keine Checkpoints anbietet, die wir da nutzen. Und das ist einfach nur ein Riesen-Pain, da irgendwelche Checkpoints einzubauen. Das ist bestimmt eine Aufgabe für zwei Hauptprogrammierer für ein Jahr, da Checkpoints einzubauen. Mhm. Super komplexes Programm, super komplexes mathematisches Modell, was dahinter steckt. Und der RAM bedarf es auch nicht ohne. So eine Work-Unit braucht dann mal schon mal 4 GB Arbeitsspeicher.
Haben wir quasi die Smartphones auch bald.
ansonsten bisschen Jojo-Atome, RNA-Welt, Einstein-Atome, Folding-Atome, Rosetta habe ich mal ein bisschen für gerechnet, Polm-Atome, die deutschen hauptsächlich.
Okay. Also ich mache jetzt Constellation, Milky Way, Prime Grid mache ich nicht mehr, habe ich eine Zeit lang gemacht, LHC, Einstein, SETI, das war's, glaube ich.
Okay, bei LHC kann man noch dazu sagen, die haben jetzt seit letztem Jahr neues Projekt, sozusagen LHC 2.0. Bei dem verteilen sie keine einzige Applikation mehr, sondern eine ganze virtuelle Maschine. Mhm. Also die Applikation selbst, die Boeing aufruft, die Boeing Wrapper aufruft, ist eine Virtual Machine, wo die CERN-VM drin ist. Eine Virtual Maschine von denen selber, wo die ihre eigenen speziell entwickelten Spezialprogramme drin laufen lassen, die wirklich nur in dieser CERN-VM laufen und sonst nirgends. Sonst kriegt man sie einfach nicht kompiliert. Und die nutzen Boeing eigentlich nur, um diese VM zu verteilen und irgendwie an die Rechner, an die Privatleute zu kommen. Ansonsten haben sie da ihr eigenes System hinter. Mhm. Das ist ziemlich ausgeklügelt. Das haben irgendwie drei Summer Students da am LHC mal zusammengecodet.
Die sind gerade erst letztes Jahr neu gestartet irgendwie.
Die sind letztes Jahr neu gestartet, ja. Mhm. Und waren dann hatten dann so einen Anlauf, dass irgendwie dann gesagt haben, okay, nach 3 Tagen ist unser Server zusammengebrochen, weil zu viele drauf zugegriffen haben. Wir lassen jetzt erstmal für 2 Wochen keine neuen Anmeldungen zu.
Okay.
Bis sich der Server beruhigt hat. Ja, ich meine, jeder muss erstmal die VM runterladen. Die VM ist dann irgendwie 600, 700 MB. Mhm. Die muss jeder erstmal runterladen.
Schön mit dem GNOME-Mitte installiert. schon. Okay, warum ist die so groß?
Weil da halt diese Physik-Spezial-Libraries mit drin sind, von CERN entwickelte Sachen.
Okay.
Das sind das läuft auf dem normalen Ubuntu, wird das nicht laufen.
Da ist aber auch die Frage, benutzen die dann, wenn die so eine VM haben, was benutzen die dann für eine Virtualisierungstechnologie noch?
VirtualBox ist das.
VirtualBox, okay. Das heißt also, die benutzen dann auch die Intel und AMD, also wenn sie VirtualBox benutzen, die Hardwarebeschleunigung, die es da so gibt und so. Mhm. Okay.
Und du musst wirklich selber über das System VirtualBox installiert haben, damit du da rechnen kannst.
Ah ja, okay.
Weil VirtualBox schieben sie nicht mit raus. Die bringen wirklich nur die Virtual
Machine. Dürfen sie, glaube ich, auch nicht.
Ja, das dürfen sie, ja.
Irgendwie sowas,
ich glaub, bestimmt.
Na, aber nö, VirtualBox ist auch GPL. Nee. Aber du musst ja die ganzen Kernel-Module und sowas haben, weil sonst geht's ja nicht.
Richtig. Genau.
Und da werden sie sich nicht drum
kümmern. Also das Coole an VirtualBox ist halt, die haben auch ein Command-Line-Interface, was man dann da quasi verwenden kann, um eine virtuelle
Genau,
Maschine
und das nutzen die auch. Die
haben na, aber dann. Benutzen nicht alle libvirt und virsh und sowas? Kann man doch VirtualBox auch nehmen. Wir schweifen vom Thema ab. Was ich mit euch noch diskutieren würde, wie sieht's dann in Zukunft aus? Wo entwickelt sich dieses ganze Distributing Computing Zeug hin? Also so, wir haben jetzt die letzten paar Jahre irgendwie nichts Neues gesehen. Okay, jetzt mal eine Virtual Maschine wird jetzt mal verschoben, statt irgendwie nur so kleine Workloads. Es gibt zwar immer wieder neue Aufgaben, es gab dieses Marburger Projekt, die jetzt ein bisschen Peer-to-Peer machen wollen, aber was irgendwie nicht so abgehoben hat. Aber so Boink hat sich die letzten paar Jahre nicht weiterentwickelt. Kommt da noch mal was? Weiß nicht.
Ob von Boink-Seite noch was kommt, ist nur zu hoffen, ist nur zu wünschen. Wo die Reise hingeht, Smartphone, ganz klar. Geht immer mal auf die Smartphones. Smartphones können immer mehr. Die können auch mittlerweile ziemlich gut rechnen. Und nachts hängen die Dinger meist eh am Strom. Warum dann nicht auch mal dann genau. irgendwie das rechnen lassen?
Nee, ich finde das richtig, weil, also wie gesagt, das ist
dann
das
kann
neue
man dann auch noch ein Toastbrot und ein Schinken und sowas drauflegen. Und morgens ist es dann gleich.
Finde ich nicht. Also so viel Wärme produzieren die nur auch ja nicht.
Ich weiß nicht, wenn die ganze Zeit auf...
Ja, also aber das Problem ist halt, dass diese ganzen Anwendungen bislang noch nicht auf ARM portiert sind.
Ja.
Und da sind eben jetzt die Ersten, die so versuchen und planen, das irgendwie auf ARM, ihre Anwendungen auf ARM zu portieren.
Ja, also es gibt auch Boink für Android, habe ich gesehen, ist auf der Statistikseite, irgendwie sind 4% oder sowas schon von der kompletten Rechenleistung. Das ist halt schon viel. Also auf der offiziellen Boink-Seite. Und ich meine,
es gibt, glaube ich, zwei oder drei Projekte, die Boink-Client anbieten. Android-Client. Ich glaube, Enigma und PrimeGrid, die dürften es sein. Enigma versucht, diese Enigma-Nachrichten aus dem Zweiten Weltkrieg,
die noch nicht entschlüsselt sind.
Die noch nicht entschlüsselt sind, zu entschlüsseln.
Ja, ja.
Weil waren nicht mehr relevant nach dem Krieg.
Ja. Klar. Und was würde ich noch sagen?
Also ich fände es noch ganz interessant, wenn man halt mehr mitmachen könnte. Weil jetzt die Sachen mit ich halt irgendwas hin und mess was und danach habe ich nicht mehr mit da was zu tun oder auch ich mache einfach nur meine Kiste an, lass da was rechnen. Ist zwar schön, ist auch sinnvoll, aber ich würde halt lieber auch ein bisschen was mehr Mitmachprojekte. Deswegen habe ich halt auch diese Space App Challenge gemacht, damit Leute auch die Chance kriegen zu sehen, hey, das ist gar nicht schwer. Ich kann auch meine eigenen Sachen programmieren. Oder ich habe nur eine Idee, ich finde jemand, der mitmachen kann. Das hat nicht gesagt, oh, Elfenbeinturm, da sind welche, die haben coole Sachen, aber ich habe da keine Ahnung von. Ich bin ein kleines Rädchen irgendwo. Ich bin selber ein kleines Rädchen. Ich habe halt jetzt zum Glück gehabt, dass jemand mir beim Server geholfen hat und das gemacht hat und ich meine Applikation drauflaufen lassen konnte. Aber ich bin jetzt nicht so der Überbringer, um viele große Sachen zu tun. Aber ich habe klein angefangen, ich habe was gemacht. Das kann jeder. Und das möchte ich halt auch anderen gerne zeigen. Wie mit den Projekten, wo man halt selber mitmachen kann. Wie bei Galaxy Zoo, wo man halt irgendwelche Sachen auf einer Karte, halt Weltraumkarte gucken muss oder wie auch immer. Ich bin auch der Meinung, Leute können selber was coden. Ob es jetzt für Hardware irgendwelche Firmware ist oder Softwareprojekte, es gibt so viele Dinge, die Leute tun können und das möchte ich denen halt ermöglichen. Deswegen fangen wir jetzt auch klein an, solche Hackathons zu machen und so weiter. Und das würde ich mir wünschen, wenn es ein bisschen öfter sowas geben würde.
Mhm. Ja, Ehrenabel plant ja sowas auch. Das ist jetzt schon getestet, wird intern schon getestet, so eine Web-Oberfläche, wo jeder selbst auch so RNA diese mehr oder minder standardisierten RNA-Files reinlegen kann, hochladen kann und quasi seine eigenen Jobs starten kann und seine eigenen Organismen sozusagen rein theoretisch aus seiner eigenen DNA und RNA ausrechnen lassen kann, ja.
Mhm.
Das wird in diesem Jahr definitiv noch online gehen, also für die Öffentlichkeit freigeschaltet, wird intern noch ein bisschen getestet, noch ein bisschen reingefeilt. Es läuft schon.
Aber es muss man ja jetzt nicht jeder ist ja ein Programmierer und will halt programmieren. Deswegen ist es ja auch schön, dass es halt so Sachen gibt wie OpenStreetMaps, wo man einfach nur durch die Gegend laufen muss, in Anführungsstrichen.
Ja, es ist für jeden was dabei.
Ja.
Es ist wirklich für jeden was dabei und das kommt immer mehr, das wird immer mehr und es ist gut, dass es so Plattformen gibt wie SciStarter oder wie auch unsere Projektübersicht, dass man auch irgendwie die Übersicht behält. weil selbst mir fällt es schwer, irgendwie bei diesen 130 Projekten, ich glaube, ich kenne vielleicht ein Drittel. Die Hälfte habe ich vielleicht mal vom Namen, kann ich mich dran erinnern. Den Rest, ich meine, ich bin da aktiv drin seit jetzt 4, 5 Jahren. Das sind einfach wahnsinnig viele Projekte, die da aus dem Boden sprießen. Manche hört man einmal und nie wieder was. Alle 2 Wochen kommt ein neues Projekt, wo man irgendwie merkt, ey, da ist ein neuer Boeing-Server online.
Fehlt auch so ein bisschen so die Vernetzung nochmal, oder?
Manchmal ja, manchmal sind es wirklich nur so, so Sachen, ja, da ist was, was man mal ausprobieren kann, lass uns mal sowas testen. Und dann testen wir irgendwelche und dann setzen sie irgendwie so einen Boeing-Server online und vergessen vielleicht auch mal irgendwie einen Passwortschutz drauf zu setzen, weil es noch nicht ganz online sein soll. Und dann melden sich auf einmal da wieder die Leute an. Es gibt so ein paar, die unbedingt bei jedem Projekt Credits haben wollen.
Punkte.
Mehr Credits.
Ja, ja, Punkte. Und wirklich dann sich bei den meisten Projekten irgendwie nur eine Work-Unit rechnen, nur so sagen, jo, da habe ich mitgerechnet.
Erster. Ich war dabei.
Ja, genau. Und manche Projekte haben halt diese Standard-Test-Applikation, die beim Boeing-Server mit ausgeliefert wird, das ist die Uppercase, wo einfach ein String von Lowercase in Uppercase umgeschrieben wird. Das ist die Applikation, das ist die Work-Unit. Wird irgendein random String in Uppercase umgewandelt. Einfach nur, um zu testen, ob die Server-Client-Kommunikation beim neu aufgesetzten Projekt funktioniert.
Ja, okay.
Und ob die Validierung funktioniert und all das.
Ja, ja.
Diese Pipeline funktioniert, diese Uppercase-Anwendung. Ist standardmäßig bei jedem neuen Projekt noch aktiviert. Manche vergessen es nicht auszuschalten.
Okay, deswegen sehr cool. Kommt die dann ab und zu nochmal?
Ist schon vorgekommen, dass einige Projekte vergessen haben, das dann auszustellen, als sie ihre eigene Applikation reingepackt haben und dann, Moment mal, warum ist da noch eine Uppercase-Applikation? Warum ist da noch eine Uppercase-Work-Unit?
Tja, kommt vor. So,
also,
Trotzdem, es ist ja auch viel mit Open Source und so und trotzdem, wir haben es herausgearbeitet, trotz GPL kommt irgendwie Boeing nicht so richtig vorwärts. Also, ja, weiß ich nicht, brauchen wir da auch noch einfach mal ein paar coole Entwickler, die sich irgendwie neue Ideen ausdenken und da
liebend gern
mehr machen.
Liebend gern. Es sind viele Ideen schon angetestet worden. Teilweise ist es dann an Elfenbeinturm dann auch wieder gescheitert. Aber ich weiß nicht, ob man dann wirklich sagen muss, okay, wir forken jetzt einfach mal und machen das vielleicht
in cool
vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht auch darauf aufsetzen und gucken, dass man die in Berkeley dann doch irgendwie überzeugt kriegt, mal die einen oder anderen Cut zu machen, weil gerade was die Datenbank hinten drin anbelangt, das ist... Ja,
vielleicht sollten sie einfach mal in ihre eigene Datenbank nehmen.
Berkeley.dc.
Ja, nee, ich meine, MySQL, das reicht dafür, für die Zwecke, nur teilweise ist dann da so in den Tabellen ein Spaltenbezeichner heißt SETI-ID. Bei allen Projekten gibt es eine SETI-ID in der Tabelle.
Ja, interessant. Ja.
Legacy.
Ja, also Legacy-Code ist halt einfach
dabei. Ja, was wünschen wir uns dann noch?
Ich wünsche mir also auf jeden Fall, dass das ganze Mobile-Zeug funktioniert. Dass, ich meine, wenn irgendwie so ein Smartphone 4 Kerne hat, mit 1,6 GHz ist es einfach mal doppelt so schnell wie mein Computer. Warum soll das Ding denn nicht rechnen, wenn es gerade eh nichts macht? Also wenn es jetzt nicht gerade unterwegs ist, natürlich.
Ja, dann möglichst nicht.
Ja, genau, dann möglichst nicht.
Mama, ich kann gerade nicht mit dir telefonieren, meine Work-Unit wird fertig.
Mein Handy geht aus, weil ich habe schon wieder zu hart gerechnet. Und dann diese ganzen anderen Appliances, also zum Beispiel in deinem Fernseher ist ja ein Computer. Warum soll der nicht rechnen, wenn der eh nichts zu tun hat? Oder in deinem fucking...
Ja, das ist alles ARM.
Ja,
aber genau, auf ARM läuft fast noch nichts. Und es muss sich einfach nur, glaube ich, einfach mal jemand hinsetzen und sagen, hey, komm, da ist jetzt diese Applikation, ich portiere die jetzt einfach mal nach ARM.
Genau, oder auf deinem...
Ja, jetzt auf dem Boeing-Workshop in Wieder, der jetzt im Mai stattfindet, bringt der Michael Weber ein Beagleboard mit. Und da wird dann versucht, für RNA World eine RNA World-Applikation auf ARM zu portieren. Wenn das funktioniert, saugeil.
Mhm. Aber guck mal, es hat ja schon nicht richtig funktioniert, dass die Leute jetzt mal auf den Grafikkarten rechnen. Ja, und jetzt willst du auch noch eine neue CPU-Plattform hier haben.
Ja, das Credit-System kannst du dann eh vergessen, klar.
Also der Schritt von CPU auf GPU ist, denke ich, ein größerer als der von einem CPU auf einen anderen CPU. Würde ich jetzt behaupten einfach.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, dafür kenne ich die beiden Plattformen also, nicht genug
gut genug. Also die Sache ist halt, das eine, also wieder sehr naiv, ich baue das einfach mit anderen Parametern, mit meinem GCC, und das andere muss ich mir halt tatsächlich anschauen, muss ich neu schreiben und muss ich wahrscheinlich dann irgendwie eine andere, also ein Stück weit andere Programmierumgebung überhaupt wählen.
Bei GPU, ja klar. Genau. Da musst du dir deutlich mehr Gedanken machen, dass, ja, das genau, Projekt, dass die Applikation, dass der Kernel, der GPU-Kernel wirklich noch in Register und, passt. Und, ja.
Und von x86-64 auf ARMs darf der Schritt einfach nicht riesig sein. Das kann gar nicht sein eigentlich.
Sollte eigentlich
ja,
nicht.
Ja, sollte. Genau. Das ist halt immer das Problem. Ja. Genau. Und ich meine, warum sollte mein Kühlschrank, wenn er eh nichts zu tun hat, außer irgendwie die Rezepte anzuzeigen, warum soll der nicht auch so
Dings rechnen? Was für einen Kühlschrank hast du?
Wenn ich so einen hätte, ja.
Ah, okay.
Also ich meine, das kommt ja alles. Es ist ja nicht so, dass es jetzt weit weggeholt ist. Oder wenn es ein Tablet ist, was am Kühlschrank hängt, ist ja vollkommen egal. Es ist ja auch immer noch irgendwie ein Stück Appliance. Und warum sollst du es nicht können? Warum
mit den intelligenten Toastern und Kühlschranken war da nicht was mit Java und so?
Ja.
Bestimmt.
Dann
bestimmt so vor, mit Java.
Ja, war das nicht die Ursprungsidee von Java?
Ja, ein Stück weit,
das hatten wir letzte Woche auch schon.
Genau, und ich meine, warum nicht? Why not?
Ja, es hat ja bisher nur 10 Jahre gedauert. Dann warten wir jetzt nochmal 20, dann läuft es bestimmt überall. Okay, habt ihr sonst noch irgendwas? Weil sonst würde ich einfach mal
Schluss machen. Ich wüsste jetzt nichts. Ich würde nur sagen, danke, dass wir kommen durften, dass ich kommen durfte, dass wir hier drüber reden durften.
Ja, danke fürs Kommen.
Danke fürs Kommen.
Ja. Ja. Ich bin ja sowieso da.
Ich möchte mich nochmal hier beim Shackspace bedanken, dass ich hier heute Nacht auf der doch sehr bequemen Couch pennen durfte und konnte. Auch wenn die Nacht kurz war.
Ja. Aber war ja auch wert, bei der SpaceX mitzugucken.
Ja, auf alle Fälle. Das war sehr interessant.
Das ist ja cool. Andreas, dich sehen wir in der nächsten Sendung nochmal, also im nächsten Binärgewitter-Spezial. Dann reden wir dann nämlich ausgiebiger mal über Constellation, wie das überhaupt alles gemacht hat, was die eigentliche Physik und so hinter deinem Projekt ist. Wir haben ja jetzt nur gesagt, es hat irgendwas mit Raumfahrt zu tun und du machst irgendwas mit Java da irgendwie und es funktioniert.
Ich wollte auch nicht spoilern, also ein bisschen Kunde, genau. Dass die Leute nochmal einschalten, brauchen wir schon.
Genau. Und wir wollen dann nächstes Mal lädst du noch jemanden ein, der sich noch mehr mit Raumfahrt auskennt, und wir machen dann in der nächsten Sendung reden wir mal über Constellation, wie das funktioniert. Da haben wir heute so die Grundsteine gelegt, da hast du schon mal ein bisschen so erklärt, wie das mit, dass du es über Boeing machst, aber was du da wirklich tust und was du mit den Ergebnissen machst und was da bisher so rauskommt, da reden wir dann nächstes Mal drüber und
mache ich sehr gerne.
Genau, da gucken wir dann auch mal, wie die Raketen fliegen und so. Dann danke ich euch. Danke Torbjörn, danke Andreas.
Ich habe auch zu danken, danke.
Danke, Felix.
Kein Problem. Immer gern.
Immer gerne wieder. Dann auch danke fürs Zuhören euch. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Gehabt euch wohl. Und wir hören
uns. Härter rechnen.
Genau, rechnet. Distributed härter.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.